Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von KenFM im Gespräch. Unser heutiger Gast, Peter H. Grassmann. Das ist das aktuelle Buch. Es hat einen provokanten Titel, nämlich Zähmt die Wirtschaft. Untertitel: Ohne bürgerliche Einmischung werden wir die Gier nicht stoppen. Herr Grassmann, ich grüße Sie und bin umso erstaunter, dass ausgerechnet Sie ein solches Buch geschrieben haben, weil die Wirtschaft, über die Sie sprechen, für diese Wirtschaft haben Sie ja sehr lange gearbeitet. Sie waren sehr lange ganz oben bei Siemens und sehr weit oben, auch ganz oben bei Zeiss. Was war das Motiv, ein solches Buch zu schreiben, was ja die eigene Branche, die eigenen Kollegen, das Wirtschaftsmodell Kapitalismus doch stark angreift?
Naja, Sie unterstellen ja so einen gewissen, eine Gruppenidentität, dass alle Vorstände gleich denken. Das ist natürlich nicht so. Also ich habe viele Kollegen, die denken sehr ähnlich wie ich. Ich habe auch von einigen Kollegen bereits auch für dieses Buch, auch für frühere, Komplimente gekriegt. Und der Wille, dass wir diese Marktwirtschaft stärker auch werteorientiert gestalten, der ist durchaus auch in den Vorstandsetagen bewusst.
Mhm. Ich möchte mal ein Fazit des Buches zusammenfassen, die hier gleich mal sprechen, was ungewöhnlich ist, weil ich normalerweise das nicht am Anfang der Sendung mache, aber vielleicht können Sie mich berichtigen, wenn ich falsch liege. Ich habe herausgelesen, dass wir die Zukunft unserer Kinder zerstören, indem wir nämlich auf deren Kosten leben. Sie sagen ganz klar, wir sind eine Generation von Tätern. Unsere repräsentative Demokratie ist zu schwach, um von einer giergetriebenen Wirtschaft loszukommen. Und es ist nicht mehr 5 vor 12, sondern wir haben bereits nach 12. Und deswegen, wir müssen zur Nachhaltigkeit weg vom Shareholder Value. Und zwar schnell. Ist das gut zusammengefasst?
Das ist gut zusammengefasst. Mhm. Wir müssen endlich die Nachhaltigkeit in der gleichen Priorität wie den Shareholder Value, wenn nicht sogar in höherer, einordnen.
Mhm. Bevor wir auf das Thema kommen, was Sie en Detail auch angehen und aber auch Lösungsvorschläge bringen, möchte ich auf ein Wort kommen, was ich ganz früh im Buch gelesen habe, nämlich Generationenschuld. Da sind wir bei Ihrem Elternhaus. Was hat Ihr Vater gemacht? Der hat ja eine Generationenschuld auf sich geladen, wurde in Nürnberg verurteilt. Können Sie mal beschreiben, was hat Ihr Vater gemacht? Wie war das?
Also mein Vater war Wissenschaftler und leitete ein Institut für Lederforschung, Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, Vorgänger der Max-Planck-Gesellschaft. Und Leder ist damals ein sehr wichtiger Kriegsstoffmaterial gewesen, weil es auch unter Kälte elastisch ist, im Gegensatz zu meisten Plastiken. Das hat einen gewissen Schutzschirm über ihn gezogen. Er war ein strikter Gegner, hat auch früh schon den ersten Hitlerputsch in München niedergeschlagen. Er hat, ein Onkel von mir wurde von der SA zusammengeschlagen, war 3 Wochen im Krankenhaus. Also die Familientradition von 7 Geschwistern mit einer Ausnahme war total anti-Nazi. Nun ist natürlich, wenn man dann mal Familienvater ist, auch wenn man ein Studium und einen wissenschaftlichen Rang hat, dann hat es auch eine gewisse Bedeutung. Und für mich ist immer sehr die Frage, wann ist es sinnvoll, dass ein Einzelner ganz wild wird und sagt, so geht es alles nicht. Mhm. Es war schon das Schicksal meines Onkels, war schon 1932 ein klares Zeichen, dass die Gewalt inzwischen die Kontrolle übernimmt. Und wir sehen das jetzt ja in Venezuela. Wenn Sie mal einen bestimmten Prozentsatz, ein paar Prozent nur, von sauber organisierten, gewaltbereiten Schutzpatronen haben für die Diktatur, dann kriegen Sie sie nicht mehr weg. Mhm. Also für mich ist vor allem die Lehre, dass Ankämpfen gegen ungünstige Trends oder schlimme Trends sehr früh beginnen muss und dass es dann auch irgendwann zu spät sein kann. Mhm. Also 1933 war es halt zu spät.
Mhm. Was hat man Ihrem Vater in Nürnberg eigentlich vorgeworfen?
Naja, es war im klassischen Sinne kein Prozess, sondern alle Direktoren der Kaiser-Wilhelm-Institute wurden als Gruppe quasi als Mitläufer identifiziert. Und das Wort Mitläufer, naja, das ist, enthält sich eigentlich der Schuldfrage. Mhm. Das sagt ja nur, er wurde nicht aktiv, aggressiv, und das war ja damals lebensgefährlich. Der Vorwurf ist schlicht und einfach, dein Rang war zu hoch und damit bist du Mittäter. Mhm. Ich muss sagen, Generationenschuld, mich hat es zwar sehr bewegt, weil wir ja auch die Frage einer Generationenschuld haben, aber am Schluss ist das Entscheidende doch, dass jeder Einzelne nachdenkt, was kann er realistisch tun? Und ja, was das Klima betrifft, kann jeder Einzelne als Beispiel viel tun. Aber ich meine, es ist auch die Zeit, wo wir uns organisieren müssen, stärker organisieren müssen, um den Gegendruck zu machen. Darum finde ich die Schüler-Strikes so besonders interessant.
Sie haben jetzt gerade das Thema Klima angesprochen. In Ihrem Buch geht es ganz stark ums Klima, aber eben nicht nur ums Klima, es geht auch um ein Arbeitsklima. Wie wir miteinander umgehen, mit welcher Ethik wir in die Zukunft legen, was wir unserer nächsten Generation eigentlich zumuten. Aber ich möchte nochmal zurück, diese Frage, was hätte ich tun können, was habe ich getan, wie habe ich mich schuldig gemacht, wann war es vielleicht zu spät, war das in Ihrem Elternhaus, war das ein Thema zwischen Ihnen und Ihrem Vater, dass Sie sagen, das hat immer schon eine Rolle gespielt, aufpassen, bei aller Karriere, die man macht, da gibt es eine gesellschaftliche Verantwortung, die steigt, je höher man kommt. War das Thema?
Ich war in einem Alter, wo ich nicht diskutieren konnte, als das wirklich ein Thema wurde. Und später hat man dann nicht mehr darüber geredet. Mhm. Also ab den 60er Jahren war es ein Thema, über das man einfach nicht mehr redete. Die schlimme Zeit war vorbei. Und
das war dann so ein Tabuthema.
Das war ein Tabuthema. Mhm.
Herr Grassmann, Sie haben eine hervorragende Karriere gemacht und sind auch jetzt noch als Autor aktiv. Es ist ja nicht Ihr erstes Buch hier, Zähmt die Wirtschaft, jetzt bei Westin erschienen. Können Sie mir beschreiben, Sie haben ja 68 in München Physik studiert, noch unter Heisenberg und dann eine steile Karriere gemacht von Siemens bis Zeiss. Dröseln mal auf, wie war das? Was haben Sie gemacht?
Also ich bin eigentlich aus einer Professorenfamilie, wie Sie an meinem Vater erkennen, aber es gab, ich hatte fünf weitere Professoren und Professorinnen, auch eine Tante, die bedeutende Lehrstühle hatten. Und von daher war eigentlich zunächst die Tendenz, naja, der geht doch auch in die Forschung, aber ich wurde da sehr skeptisch, weil ich weiß nicht, man verliert irgendwo die Kontrolle, an welcher Universität und in welchem Ort man sein will, oder Münchner gerade nach Paderborn will oder sowas, da war ich nicht so überzeugt. Also wollte ich Industrie und hatte die Möglichkeit, aber ans MIT zu gehen für ein Jahr. Und MIT, also in Boston, die eine der renommiertesten technischen Universitäten in den USA. Und dieses Jahr war für mich sehr, sehr prägend, denn da entsprang meine erste große Skepsis zum Funktionieren der Marktwirtschaft. Das ist 1968, das war noch der Zeit der Säuferautos, 20 Liter auf 100 Kilometer.
Und Amerika, das gelobte Land, das, ein Kulturschock, wenn man rüberkommt erstmal.
Ja, es war Umwelt und Umgang mit unseren Ressourcen betrifft, war es ein Schock. Ja. Was natürlich Innovation betrifft und Innovationskraft und diese Freiheit der Marktwirtschaft, das war ein Erlebnis. Und von daher war ich durch meine ganze Berufszeit durch skeptisch, wie mit dieser Marktwirtschaft umzugehen ist. Nun bin ich halt nicht der dann sagt, da steige ich völlig aus und gebe mich jetzt mit dem Butterbrot zufrieden und mache eben keine berufliche Karriere. Diese Karriere in der Medizintechnik hat sich geboten. Mhm. Und ich würde auch denken, die hat schon erheblichen Beitrag. Also es gibt Millionen von Patienten, die auf den CTs und Kernspintomographen und so weiter aus meinem Team und von Siemens untersucht wurden und therapiert wurden.
Sie haben maßgeblich an dieser Technik mitgearbeitet, die heute selbstverständlich ist.
Ja, ich hatte den Geschäftsbereich Computertomographie aufzubauen in einer Zeit, in der alles der Meinung war, also Deutschland und Computer, das geht überhaupt nicht. Das muss ein amerikanisches oder sonst was Produkt sein. Und gut, ich hatte Gott sei Dank vom MIT her gute Computerausbildung und bin deshalb relativ jung in diese Funktion als Geschäftsbereichsleiter gehievt worden. Und bis Jahrzehnt später, 5, 7 Jahre später, kam die Kernspintomographie. Dann hieß es, naja, der hat CT hingekriegt, dann kriegt der Kernspintomographie auch hin. Alles bei Siemens. Gott sei Dank war es so. Und der heutige Healthineers AG, wie das heute heißt, ist ja zur Hälfte eigentlich auf die Erfolge dieser beiden großen Systeme aufgebaut. Und das ist natürlich nicht mein Verdienst allein, sondern das ist der Verdienst der gesamten Mannschaft und halt des Glücks, wenn man einige technische Entscheidungen gut trifft und vor allem auch Partner und weitere Führungskräfte findet, die so große Geschäfte auch mit aufbauen können.
Im Buch habe ich etwas gelernt, was ich nicht wusste. Ich habe ja sehr viele Jahre im Kulturbereich gearbeitet und ich wusste nicht, dass EMI, also die Plattenfirma EMI, in dem Bereich ganz vorne war. Das war mir neu.
Ja, das war auch also ein bekannter Business Case. Die IMI hatte unter anderem auch eine Forschungsabteilung, die sich mit vielem befasst hat, nach dem Motto, Schallplatten gibt es nicht ewig, was machen wir danach? Und da war eben Hansfield, ein Physiker dabei, der diese Idee der Computertomographie hatte. Die war nicht trivial, weil also als die ersten Patente und die ersten Berichte kamen, hat unser Grundlagenchef das abgelehnt, hat gesagt, dafür gibt es nicht die Rechner. Der dachte nämlich noch in den Auflösungen, die Radiologen im klassischen Radiologie kriegen. Aber es ging ja vor allem um die starke Differenzierung von Weichteilen, ob es ein Tumor vom restlichen Gehirn oder der Mammographie, ob sich innerhalb der Weichteile die Gewebe unterscheiden, und das konnte die CT. Von daher wurde es ein großer Erfolg, und man konnte auf Auflösung verzichten, aber man kriegte dafür eine hohe Weichteilauflösung. Dann war EMI zunächst mal absoluter Marktführer. Wir haben dann analysiert, wenn die über 50% Weltmarktanteil bleiben, dann werden sie dauerhaft eine Gefahr. Sodass Brutalität der Industrie natürlich EMI angegriffen werden musste und mit erheblichen Mitteln und allen möglichen, auch manchmal Preiskämpfen und so weiter, EMI dann unter 50% stieg und gleichzeitig den Fehler gemacht hat, zu sagen, wir müssen da aus London weg, wir müssen das Produkt zukünftig in den USA machen. Und sie können Know-how nicht so ohne weiteres verschieben. Sie müssen ihre Mannschaften gut lokal halten, war ein großes Thema auch bei Carl Zeiss. Und über diesen Umstieg der Fertigung nach USA ist EMI dann abgestürzt.
Würden Sie sagen, Wirtschaft ist Krieg?
Ja, freilich. Also, ob Krieg das Richtige ist, Wettbewerb, sagt man da.
Aber
also,
es bleiben immer Leute auf der Strecke. Gibt es ein Miteinander? Ist das vielleicht auch ein Grund, dass wir so, wie wir heute dastehen, dass wir eben auf Kosten der Natur leben, weil wir Wirtschaft immer noch als Krieg sehen, nicht als kooperierend, sondern als konkurrierendes Wirtschaftszweige? Müssen wir vielleicht hier umdenken?
Eine kooperierende Marktwirtschaft gibt es natürlich bei den Wertethemen im eingeschränkten Maß. Aber die Marktwirtschaft ist von ihrem Grundsatz her erstmal konkurrierend. Ich würde es nicht als Krieg, das ist so was für Schriftsteller. Aber in der Praxis ist es eine harte Auseinandersetzung, wer ist der Bessere.
Klar. Wenn man,
aber vielleicht noch zu der Kooperation. Also ich gehe auch in meinem Buch sehr stark darauf, dass wir nur weiterkommen, wenn man in bestimmten Bereichen die Industrie sogar zwingt zu kooperieren. Das geht natürlich nicht so per Gespräch im Hinterzimmer, sondern es geht über die Verbände und die Kammern. Wir haben über 2000 Wirtschaftsverbände. Jede Fachgruppe, ob Architekten oder Bauwirtschaft oder Energiewirtschaft, hat seine großen, starken Verbände, und die haben dann wieder Dachverbände wie BDI und so weiter. Also die Struktur, sich auch abzustimmen, ist natürlich da. Und welche Abstimmung erwünscht ist und welche nicht, muss der Gesetzgeber entscheiden. Preisabstimmungen sind logischerweise nicht erwünscht.
Aber ein Wertekodex wäre schon in Ihrem Sinne.
Ist absolut das, was mein Buch fordert, meine Bücher alle drei fordern. Und was leider nicht sehr leicht durchzusetzen ist, eben weil genau diese Verbände da dagegen halten.
Wir werden dann noch en Detail drauf kommen, aber wie kommt denn das, was Sie hier ansprechen, nämlich die Marktwirtschaft zu zähmen und mehr direkte Demokratie? Sie wollen ja auch den Volksentscheid mehr pushen, Sie wollen, dass die mehr Bürgerbeteiligung da ist, das Vertrauen ins System wiederkommt. Wir haben ja im Moment eine große Vertrauenskrise. Wie kommt das denn ganz oben bei den Chefetagen an, wenn Sie jetzt das schreiben, nachdem Sie lange in der Chefetage waren?
Naja, da ist natürlich manchmal höfliches Schweigen. Also da ist nicht jeder einverstanden. Vor allem, also der Volksentscheid ist schon mal sehr umstritten. Nach dem Motto, na das Volk ist doch dumm. Naja, ich würde sogar sagen, klar, am Anfang einer Entscheidung ist ein Volk, ich sag mal lieber, uninformiert. Wir haben es ja gerade in Bayern erlebt, wie ein Volksentscheid eine Branche wertemäßig eingrenzen kann. Bei dem Volksentscheid oder Volksinitiative zum Artenschutz, das stand ja eindeutig gegen diese starke Monopolisierung und vor allem die riesigen, großen, einheitlichen Flächen und kein Raum mehr für irgendwelche Bienen oder für irgendwelches blühendes Gras und so weiter. Und da hat der Bayerische Volksentscheid, zu dem es ja nicht kam, es war ja nur die Initiative, die Volksinitiative hat ein Gesetz geschrieben, die Organisatoren, das von der Initiative mit 18% der Bürger angenommen wurde und das schließlich der Landtag beschlossen hat, da kommen wir nicht drum rum, wir akzeptieren das Gesetz, sodass der Entscheid am Schluss gar nicht mehr notwendig war. Das ist natürlich ein Riesenerfolg und das zeigt, dass man schwierige Themen, bei denen eine Einigung zwischen Politik und Verbänden nicht gelingt, dass man dafür den Volksentscheid braucht. Und wichtig ist mir dabei nur, dass er von einem wirklich guten Informationsangebot begleitet ist.
Also da ist die Frage, was ist ein unabhängiges Informationsangebot, weil die Medien sind ja mehr oder weniger doch abhängig, anzeigenabhängig. Und da sind wir genau dabei, also wenn das Volk gut informiert werden soll, dann brauchen wir vielleicht auch andere Medien.
Na, bleiben wir beim Beispiel Bayern. Also hier ist natürlich das Glück, dass sich zwei verbunden haben, nämlich der Bund Naturschutz und die ÖDP. ÖDP hat sehr viel Erfahrung, wie man Volksentscheide überhaupt ansteuern und populär machen muss. Und der Bund Naturschutz hat sehr viel Erfahrung, wie man, um welche Informationen es geht und hat die auch sauber aufbereitet. Darüber hinaus sogar noch eben mit Marketingprofis untersetzt, denn die Biene ist ja da nur eine Untermenge, aber die Biene ist natürlich ein Sympathieträger, ja. Und von daher war schon der Zulauf zu dem Thema viel stärker, als wenn man nur über den Artenschutz redet. Also die Informationsaufbereitung war gut. Ich plädiere allerdings dafür, dass da eine neutrale Stelle dazu gibt. Da gibt es verschiedene Modelle. Stuttgart 21 hat Heiner Geisler moderiert und hat dafür gesorgt, dass die unterschiedlichsten Meinungen der unterschiedlichen Organisationen transparent werden und abrufbar werden und wer sagt was. Und dann kann sich jeder sauber ein Bild machen. Genau übrigens das, was im englischen Brexit gefehlt hat, war eine neutrale Moderierung. Am besten gefallen bei den verschiedenen Modellen, die ich dann studiert habe, in meinem ersten Buch hatte ich ja so eine Art Bürgerrat vorgeschlagen, ist das, was an der amerikanischen Westküste gemacht wird, Ontario und Kalifornien. Die suchen nach einem komplizierten Verfahren, ich glaube 20 Bürger raus, die das in der Altersstruktur, regionalen Herkunft und so weiter die Bürgerschaft repräsentieren. Die müssen dann 4 Tage einsitzen, kriegen 2 Tage lang von den Pros und Kontras die Argumente erzählt und müssen dann auf maximal 700 Worte zusammenfassen, um was es eigentlich geht, das Pro und Contra. Und müssen sich auch das einigen, dass das Pro und das Contra gut dargestellt ist. So, da hat dann jeder Bürger die Möglichkeit, wenn es zur Abstimmung kommt, nachzulesen, die 700 maximal Worte, wenn es geht, natürlich noch kürzer. Und dann weiß er worüber er denn abstimmen muss. Denn nur das Schlagwort Ja oder Nein, das reicht nicht.
Da sind wir bei einem Thema, wie viel Expertise ist eigentlich heute in der Politik? Sie ist meistens bei den Lobbyisten. Und die Frage ist eben, ob man vielleicht die Expertise zurück in die Politik holen kann. Oder eben, wenn man mit einem Lobbyisten spricht, auch einen Anti-Lobbyisten dazu haben muss, dass man beide Seiten sieht. Aber ich möchte mal auf diese gute Information kommen, weil in Ihrem Buch wird auch angesprochen, dass wir es ja heute mit einer Welt zu tun haben, die komplett digitalisiert schon ist und es immer noch wird, 5G, und dass es da auch Techniken gibt, Stichwort Metadaten, um Leute in die Irre zu führen, indem ich einfach ganz gezielt manipuliere. Stichwort Trump-Wahl, das ist ja über England gelaufen, ja, und nicht über Putin. Wie wollen Sie das denn eigentlich, wie wollen Sie das ausschließen, dass man einfach sagt, wir wissen so viel über den Bürger, wie das jetzt China ganz stark ja macht, wir überwachen ihn und wir können ganz gezielt den einen Bürger und den anderen Bürger so manipulieren, dass eine Entscheidung am Ende herauskommt, die wir gerne haben wollen. Und trotzdem fühlt sich der Bürger gut informiert.
Das ist eine Riesengefahr. Ich würde auch nicht behaupten, dass ich dazu eine eindeutige Antwort habe, aber die EU-Kommission hat das Thema ja schon ziemlich energisch begonnen. Und wichtig ist erstmal, dass der Bürger natürlich erzogen wird, da gehört die Bildung dazu, lernt, dass es Fake News gibt, damit er diesen Dingen auch etwas kritischer gegenübersteht. Eine große Frage ist auch, wie viel Möglichkeit er überhaupt diesen Analysen gibt, um seinen Charakter, seine Persönlichkeit zu analysieren. Also diese von der Cambridge Analytics und den begleitenden Firmen angebotenen Algorithmen, die haben ja runtergebrochen, so dass man die Persönlichkeit, dass manche sagen, dieses System kennt die Persönlichkeit genauer als die Eltern. Mhm. Aber nur auf Basis dessen, wer bei Facebook was liked, was weiterschickt und so weiter. Also wir müssen sicher auch lernen, dass wir natürlich sehr vorsichtig sind. Ich mache Facebook praktisch überhaupt nicht, obwohl ich da einen Account habe. Aber als ich die Sachen gehört habe, ist mir das einfach, ja, ich meine, das sind sehr gefährliche Tendenzen, denen wir da Vorschub leisten. Und solange es nicht gelingt, das ist natürlich auch ein Thema, zähmt die Wirtschaft, solange es nicht gelingt, diese Teile der Wirtschaft so zu zähmen, dass sie in einer Demokratie tolerabel sind, solange muss man ganz besonders vorsichtig sein.
Ich möchte noch mal auf gerade auf diesen Bereich Medien, weil die meisten von uns nehmen natürlich das, was in der Welt da ist, über Massenmedien wahr. Jetzt gibt es natürlich jede Menge Fake News im Netz und man weiß nicht genau, wie die eigentlich das ja industriell produziert zum Teil oder von einzelnen Gruppen. Aber nach Relotius im Spiegel können wir ja auch den großen Gazetten nicht mehr trauen. Wie soll sich der einfache Bürger denn zurechtfinden? Man weiß ja wirklich nicht mehr, stimmt das nicht, weil das passiert in den großen Gazetten ganz genauso, dass da jemand jahrelang schreibt und freie Dinge erfindet. Glauben Sie noch Ihrer Gazette?
Ja, also ich sehe das nicht so dramatisch. Das, man sieht ja an dem Fall Spiegel, dass dann sowas auch irgendwann auffliegt. Mhm. Also in Deutschland ist das noch bei weitem nicht so schlimm. Das ist ja auch nicht so sehr im Print die Gefahr und in den klassischen Medien wie TV und so. Die Gefahr ist ja mehr in den sozialen Vernetzungen. Das sind die Social Networks, das sind die gefährlichen. Und in meinem Buch steht ja, also 2007 ist 12 Uhr in vieler Beziehung. Ein Punkt ist, dass 2007 wurde zum ersten Mal dann sauber von Apple gekoppelt, Web, E-Mail, Telefon und so weiter. Ja. Sodass du hier in der Hand plötzlich alle Möglichkeiten der heutigen sozialen Netzwerke hattest. Und damit ist eine ganz andere Welt entstanden. Gut, mit der müssen wir uns auseinandersetzen. Mhm. Aber am Schluss hängt es halt an der Kraft auch der Politik, ob sie sich dem Thema überhaupt stellt und sich Lösungen ausdenkt. Ich würde hier schon denken, es ist schon an der Zeit, mal sehr, sehr einzuschränken, dass diese Datenanalysen überhaupt zulässig sind.
Wie gehen Sie mit dem Thema 5G um? Weil wir steuern auf eine Zukunft zu, die in den nächsten Jahren 500 Millionen Endgeräte hat, die alle digitalisiert sind. Damit ist der Bürger ja komplett gläsern, komplett erfasst. Macht Sie das unruhig oder sagen Sie, das kriegen wir schon in den Griff? Die Gefahren ahnt man ja jetzt spätestens nach der NSA-Affäre.
Weder das eine noch das andere. Also das ist eine ganz normale technische Entwicklung. Wir müssen realisieren, dass wir inzwischen Teil einer weltweiten Vernetzung sind, jeder für sich, und dass wir uns von daher nicht mehr einfach verstecken können. Nun, wer sich persönlich nichts vorzuwerfen hat, der wird damit auch leben können. Die Frage ist natürlich, wird das dann irgendwo ausgenutzt? Also das ist die große Tragik, die ich der Entwicklung in China in den letzten Jahren sehe, dass man eigentlich lange Zeit den Eindruck hatte, China bewegt sich, steht ja in meinem Buch ja auch, in eine ganz interessante Richtung, auf eine allmähliche Öffnung und demokratische Reform. Und sie sind ja innerhalb der kommunalen Wahlen und so sind sie ja überall recht demokratisch. Aber dann kam also die Verlängerung, der Wegfall der 10-Jahres-Grenze und dann kam die Ausnutzung dieser Social Networks zur bürgerlichen Überwachung. Da ist natürlich auch
Punktesystem, Bewertung.
Das Problem Huawei. Das Problem Huawei ist ja nicht etwa die Firma in sich, sondern das ist ein chinesisches Gesetz, das sagt, ich darf als Regierung in jede Datenbasis einer Firma hineingreifen. Ja, wir brauchen also nicht von der Firma eine Zusicherung, sondern die brauchen wir vom chinesischen Staat. Und am möglichst müsste der das Gesetz erstmal abschaffen, bevor man bei sensitiven Digitalsystemen auf chinesische Produkte gehen kann.
Auf der anderen Seite ist ja auch bekannt, dass wir vielleicht hier sagen, da gefällt uns die chinesische Gesetzgebung nicht, aber die NSA und die amerikanische Gesetzgebung hat gar nicht einen Go-Sieg geholt, die hat die Kanzlerin direkt abgehört und auch sehr stark Huawei ausgesperrt oder ausspioniert. Also wer gibt sich da eigentlich was?
Ja, das ist die aktuelle Welt, mit der wir uns auseinandersetzen müssen. Ich halte die gerade derzeit USA nicht für so moralisch einwandfrei, dass die da irgendwie beanspruchen können, sie wären die Guten der Welt. Mhm. Also im Moment ist das ja ganz offensichtlich, dass aus meiner Sicht war der historische große Nackenschlag für die amerikanische Demokratie, war, dass man Al Gore nicht Präsident werden ließ, obwohl er die Mehrheit der Stimmen hatte und auch die Florida-Wahl gewonnen hat. Aber George Bush hat mit den Gerichten halt die Nachzählung abgebrochen.
Das ist also auch sehr interessant.
Von 500 auf 100 Punkte Vorsprung runterging und da war erst ein Drittel gezählt. Da ist doch ganz offensichtlich, dass er die Wahl verloren hat.
Also nochmal für alle, die es nicht wissen, als nochmal nachgezählt wurde und die Tendenz klar war, dass Al Gore gegen Bush gewinnen würde, hat er eben richterlich diese Nachzählung abbrechen lassen. Erzählen wir jetzt nicht weiter. Und so wurde er Präsident.
So ist es.
So, und das, aber das amerikanische Wahl- und Stimmauszählungsgesetz ist etwas komplizierter, gehen wir jetzt nicht ein. Aber auch hier hat Trump natürlich 3 Millionen Stimmen weniger bekommen, ist trotzdem eben aufgrund dieser Politik zum Präsident geworden.
Aber wichtig ist natürlich, Al Gore war sauber informiert über das Thema Klimawandel. Er hat die Deklaration von Rio unterschrieben, 1992, und er hat auch die amerikanischen Organisationen, die zum Klimawandel zu Skepsis aufriefen und Wissenschaftler angeheuert haben und auch Medien angeheuert haben, hat er auch als kriminell bekämpft. Das hat natürlich ein starkes Feindbild gegeben. Und als dann George Bush Jr. dran war,
Öldynastie,
dann hat diese Organisation dann erklärt, steht alles in meinem Buch, hat dann erklärt, jetzt braucht sie nicht mehr, denn jetzt haben sie endlich einen oben im Amt, der von Öl was versteht und auch dafür sorgen wird, dass diese Technologie weiter gut ihren Raum und ihre Zukunft hat.
Ja. Wir werden in diesem Gespräch intensiv noch über Klima sprechen, weil darum dreht sich sehr viel in dem Buch. Deswegen mal die erste Frage, um auch mal vorzugreifen, weil da weiß ich, dass bei uns immer auch sehr viel Emotion im Netz ist. Gibt es den Klimawandel überhaupt und ist der menschengemacht oder ist das einfach nur auch nur ein Geschäft, was da abgewickelt werden soll? Gibt Leute, die sagen, Klimawandel, damit hat der Mensch nichts zu tun. Wie sehen Sie das?
Also wie Sie richtig sagen, es geht in dem Buch um mehr als nur Klimawandel. Es gibt eine ganze Reihe, Plastik und so weiter.
Vermüllung der Meere, aber das ist ein sehr wichtiges Thema.
Der Klimawandel ist trotzdem ein besonders gutes Beispiel. Sie sprechen ein Charakteristikum an oder einen Punkt an. Der Klimawandel ist nicht einfach beobachtbar. Wenn wir beide da vorne aus dem Fenster geguckt haben und da scheint die Sonne, wissen wir beide, da scheint die Sonne. Und wenn wir rausgehen, ist schön warm. So, aber der Klimawandel, der ist Glaubenssache. Den können Sie eben nur, so wie ich als Physiker, sauber nachvollziehen, was da passiert, wenn Sie sich informieren über die Simulationen, die notwendig sind. Und obwohl der einzelne Ablauf all der kleinen Turbulenzen und Wolken und so weiter, das folgt alles der Physik, aber die ist so kleinflächig zerteilt, dass es die Wetterentwicklung ein Zufallssystem ist. Wie es halt gerade zusammenspielt, wo jetzt welche Windströmung und so weiter. Mit anderen Worten, Sie müssen komplexe Simulationen machen und im Laufe der 10 Jahre seit Rio oder schon etwas früher hat sich herausgestellt, welche Simulationen am besten die Vergangenheit darstellen und deswegen wohl auch am besten die Zukunft prophezeien. Das ist für uns Physiker leicht nachvollziehbar. Wir wissen, wovon die Rede ist. Und wenn wir die Ergebnisse sehen und den Vergleich mit der Vergangenheit, dann wissen wir, das ist Fakt, Punkt. Das hat ja bis 2007 gedauert, bis der IPCC, also die Wissenschaftler, die UN weltweit verbindet, eindeutig erzählt hat, der Klimawandel ist menschgemacht. Dieses CO2 ist zu viel. Auch das ist für Physiker leicht nachvollziehbar, weil natürlich wir wissen, dass diese Veränderungen des Brechungsindex zu einer Rückreflexion führen. Das kennen Sie, wenn Sie auf einer heißen Straße schauen und plötzlich fängt sich an, die Luft darüber zu spiegeln.
Treibhauseffekt.
So gleich. Und wenn Sie so ein Glas haben, oben drüber, wie in einem Glashaus, da ist eben auch der Strahl, der schräg drauf trifft, der geht dann nicht mehr gerade durch, weil da ein brechendes Medium ist. So, also wir als Physiker können Klima nachvollziehen, deswegen habe ich auch den Klimawandel nachvollziehen, können eindeutig sagen, alles andere ist nur Stimmungsmache von interessierten Kreisen, die das anzweifeln. Deswegen habe ich auch Scientists for Future sowohl den deutschen Appell vor einer Woche wie auch den internationalen Appell vorgestern unterschrieben, weil ich mich für informiert genug halte mit meinen akademischen Graden, um das beurteilen zu können, zu sagen, jawohl, das ist richtig und es ist auch wirklich höchste Zeit.
Sie stehen ja auch in Kontakt mit Professor Schellenhuber, also einem der führenden Köpfe auf diesem Gebiet in Potsdam ansässig. Wie gehen Sie denn eigentlich mit Leuten um, die sagen, das ist doch alles Quatsch? Das hat es immer gegeben. Die gibt es ja.
Ja, klar, das habe ich ja gerade erlebt. Ja. Also ich habe nach einem Beitrag in Makroskop, wo ich also die Schülerstreiks verteidigt habe, habe ich eine E-Mail gekriegt von jemandem. Den habe ich dann gegoogelt und siehe da, der schreibt ziemlich oft und sehr oft für EIKE. EIKE ist also die Organisation, die gut mit den die wahrscheinlich gut ausgestattet ist finanziell, aber es gibt ja also jedenfalls die Gebrüder Koch, Milliardäre aus dem Ölumfeld, die gerade wieder 10 Millionen für klimaskeptische Organisationen locker gemacht haben. Und naja, gut, dem habe ich nicht geantwortet, sondern habe nur den Verlag darauf hingewiesen, was mich da erreicht hat. Ja gut, und dann habe ich in mein Buch bei Amazon geguckt und siehe da, da war nach einer guten Rezension, ich weiß nicht von wem, war ein Stern. Ja, und da hat er eindeutig so ein Klimaskeptiker da das Buch in allen Punkten schlecht gemacht, also zum Beispiel schlecht recherchiert. Was muss ich recherchieren, außer dass diese Simulationen eine hohe Glaubhaftigkeit haben und schlicht und einfach, wenn der weltweite Konsens besteht und auch alle Nationen im Abkommen von Paris diesem Konsens als nun akzeptiert ansehen, dann ist es nicht mehr meine Aufgabe, in jedem Buch da rumzurecherchieren. Und so hat er halt geschrieben. Und dann, das ist ja interessant, dass du da angegriffen wird. Wie ist denn das bei anderen? Und dann habe ich bei Herrn Schellenhuber sein Buch angesehen, Selbstverbrennung heißt es, glaube ich. Selbstverbrennung ist eine Darstellung, was diese Erwärmungen alles, die atmosphärische Erwärmung alles an Folgen hat im Klima. Und siehe da, unter den 77 Rezensionen ist so ein gutes Dutzend, die genau von dem gleichen Charakter sind und mit einem Stern, aber da geht es wesentlich härter zur Sache, wird als Ketzer verschrien und teilweise richtig polemisch. Sie sehen also, das geht's wieder um die Fake News, wenn Sie ein kritischer Beobachter sind und Sie lesen dann diese Nachrichten genau nach, dann stellen Sie fest, aha, da waren mal wieder die Klimaskeptiker am Berg.
Gut, die darf es geben, weil man muss ja auch einräumen, es gab immer auch Wissenschaftler, die den Zeitgeist beherrscht haben und die haben sehr früh gesagt, die Erde ist eine Scheibe und die hatten sich alle geirrt, da waren die Skeptiker dann im Recht.
Halt, da bin ich nicht ganz sicher. Also, wenn mal weltweiter Konsens besteht und es geht um ein so essentielles Thema und wie gesagt, allein das Risiko genügt ja, dass wir etwas dagegen tun müssen, dann ist für mich die Frage, ob da nicht eine Volksverhetzung beginnt. Mhm. Ich habe mit einem Juristen darüber geredet, der hat gesagt, nee, Volksverhetzung ist es gerade noch nicht, aber falsch ist es auf jeden Fall.
Mhm. Naja. Ich möchte auf eine Studie kommen, die das, was Sie sagt, stützt, wo man sich dann auch als Klimaskeptiker, der sagt, das stimmt alles nicht, die Frage stellt, warum das passiert ist. 1986 gab es eine Studie von Shell.
Ja.
Und die Shell selber, also der große Ölkonzern, hat in Auftrag gesagt, das, was wir hier verkaufen, zu was das führt, Abgase, CO2, hat es einen Impact aufs Klima. Und die Studie kam zum Ergebnis, einen ziemlich fiesen Impact hat es. Und dann hat Shell diese Studie aber verschwinden lassen.
Genau.
Warum hat Shell das getan?
Naja, das ist aus meiner Sicht eine absolute Verantwortungslosigkeit. Ich meine, da ist eben dann diese Angst, wenn wir das ernst nehmen, dann sieht man da gerade als führende Kraft, sieht man sehr rasch, was es bedeutet. Nämlich eine totale Vernichtung des Geschäftsmodells von Shell. Und das ist sowieso natürlich, warum sind denn die Widerstände und all diese Skepsisorganisationen und auch der weltweite Lobbyismus beim Klimawandel so stark gewesen? Wir reden von enormen Werten.
Mhm. Gerade ist Aramco als die wertvollste Firma bewertet worden, wesentlich wertvoller als alle großen amerikanischen Hightech-Konzerne zusammen. Solange sie damit Geld verdienen können, wie wollen sie das stoppen, Herr Grassmann? Es bringt Geld in einer kapitalistischen Wirtschaft.
Kann nur die Politik stoppen. Mhm. Also die Politik muss aus meiner Sicht eben die richtigen Rahmenbedingungen für die einzelnen Branchen geben und den Zwang, damit jede Branche sich überlegt, wie gehe ich damit um. Also Sie haben jetzt Aramco erwähnt, ja. Da werden wir nicht den direkten Einfluss drauf haben, auf den Ölimport schon eher, aber vor allem auf die verschiedenen Branchen, Bauindustrie beispielsweise.
Ja.
Es ist, der Beton ist nach wie vor ein großer CO2-Erzeuger in der Herstellung. Wir müssen nicht Beton verwenden.
Wir können auch Holz verwenden.
Ja, und es gibt ja wesentlich raffiniertere Stoffe, die mit bestimmten Faserstoffen und Schaumstoffen, die gleichen Festigkeiten erreichen und so weiter. Aber am Schluss sind es Dinge, die kann die Politik nicht vorschreiben. Ich sage halt, es muss dann die einzelne, zum Beispiel Baubranche, inklusive der Architekten, der Bauingenieure und der Hersteller der Materialien, gezwungen werden, sich zu überlegen, wie kommen sie in den nächsten 10 Jahren auf Null.
Aber wenn Sie sagen, die Politik kann das nicht vorschreiben, gleichzeitig die Branchen sollen gezwungen werden, wer soll denn die Branchen zwingen? Sollen die Branchen sich selber zwingen?
Nein, da haben wir ein Missverständnis. Das muss die Politik den Branchen vorschreiben. Die Politik kann bloß nicht ins einzelne Detail, welchen Zementersatz soll ich jetzt verwenden. Da ist die Politik überfordert. Ja. Aber sie kann sehr wohl sagen, liebe Baubranche, du machst jetzt deinen Wertekodex, von mir aus auch nur Klimakodex, je nachdem, da gibt es ja noch mehr, Flächenverbrauch und so weiter und so weiter, machst deinen Klimakodex, wie du in 10 Jahren auf Null kommen willst.
Das möchten Sie für alle Branchen, also die Automobilbranche, die Baumbranche, wie sie auch alle heißen, die sollen alle, ist das nachhaltig, wie du arbeitest? Das ist ja die Frage. Ist das nachhaltig? Oder sagst du, ich verbrauche mehr Landschaft, als die Erde hergibt? Das geht also so nicht. Das möchten Sie. Wenn Sie mit solchen Thesen kommen, so ein Buch schreiben, kriegen Sie da gutes Feedback aus den Branchen, sagen, tolle Idee, schön, dass Sie es ansprechen. Als ehemalige Spitze von Siemens, schön, dass Sie es ansprechen, das hat Glaubwürdigkeit.
Naja, so hoch kommt die Rückkopplung nicht. Also ich kriege mehr Rückkopplung aus den NGOs und aus den Freunden, die eben bei Bund Naturschutz sind und die bei mehr Demokratie sind und so weiter. Also wollen wir mal schauen, wann wir beim nächsten Führungstreffen mit meinen meinen Siemens-Kollegen von früher, wie sie es kommentieren. Schauen wir erstmal, ob ich auf der Einladung bin, aber davon gehe ich aus.
Lassen Sie uns zur nächsten Station gehen, bevor wir noch tiefer in das Thema Klima und was wir demokratisch tun müssen, um mehr Teilhabe beim Bürger zu bekommen. Auf Ihre zweite Station kommen, die doch auch wesentlich war. Ab 94 waren Sie bei Carl Zeiss. Was haben Sie da gemacht?
Saniert.
Wie? Das ist eine Stiftung.
Doch eine Kulturänderung. Also Zeiss, wie gesagt, ist ja eine Stiftung, die aus Erbproblemen entstanden ist. Das finde ich sich schon mal sehr interessant, denn ich meine, wenn wir über die Arm-Reich-Schere reden wollen, das steht hier im Buch ja auch, dann müssen wir als erstes mal bei den großen Erbschaften beginnen.
Sie wollen das Erbrecht ändern?
Ja, klar. Familiendynastien.
So klar ist das nicht.
Für mich ist klar. Sie kommen ja anders nicht weiter. Also Familiendynastien und Übergang auf eine nächste Generation, die sich mit dem Unternehmen nicht identifizieren wird und es führen kann, sind ökonomisch nicht optimal und sind sozial von vornherein, haben die Schräglage. Also für mich ist der Erbvorgang so ein Überbleibsel, der eines Tages genauso verschwinden wird wie Monarchien. Das passt so nicht. Das kommt aus der alten Stammesdenke und die Familie und deren Eigentum und das ist ja in der Landwirtschaft ist sowas ja auch in Ordnung. Ich meine, den großen Hof, den müssen Sie am besten an den fähigsten Sohn vererben und schauen, dass der große Hof ein großer Hof bleibt. Wenn Sie ihn unterteilen in 5 kleine, kommt überhaupt nichts raus. Also das kommt aus einer anderen Tradition, aber das ist für die heutige, insbesondere industrielle und wirtschaftliche Welt nicht mehr geeignet.
Das heißt, wenn Personen eben Erben von Dynastien werden, dann führt das zu einer großen Ungleichheit, die sind oft inkompetent. Ich meine, wie gehen Sie damit um, dass Frau Amazon sich hat jetzt für 32 Milliarden scheiden lassen? Ist das gut?
Na, bleiben wir lieber bei dem Thema davor, Carl Zeiss. Also die Stiftung Carl Zeiss ist daraus entstanden, dass der Geschäftspartner von Zeiss, Ernst Abbe, dann plötzlich konfrontiert war, als Zeiss selbst verstorben war, mit dessen Sohn Frederik, aber der war schon wesentlich mehr am Reiten und an dem großen Gut und so weiter interessiert und kam halt in Betrieb und hat mit der Reitpeitsche da auf der Werkbank rumgehauen, wenn ihm was nicht passte und war ziemlich radikaler. Also ein Sohn reicher Eltern. Ja. So, und AB hat verstanden, das wird so nichts und hat ihn dann überredet, Frederik Zeiss, er möge seinen Anteil verkaufen. Und er hat eine ordentliche Abfindung gekriegt und konnte dann sein Leben gehen und hat später auch die Parallelfirma Schott, von der ja die Materialien kamen, überredet und daraus entstand die Carl Zeiss Stiftung. Eigentlich nicht eben von Carl Zeiss, sondern von Ernst Abbe, dem Geschäftspartner, ins Leben gerufen. Das ist damals massiv kritisiert worden. Es war allerdings eben sozial ein Vorbild, denn in den 105 Statuten, da steht alles drin, was heute Sozialgesetz ist. Bis hin zur Witwenpension und zum 8-Stunden-Tag und zum Kündigungsschutz und so weiter und so weiter.
Also das ist ein Unternehmen, was so geführt wurde, wo Sie sagen, das wäre vorbildlich oder ist vorbildlich?
Das ist vorbildlich. Es gibt ja auch andere, ZF zum Beispiel oder Bosch, das sind ja alles Stiftungen aus der damaligen Zeit. Der Gedanke ist ein bisschen abgekommen. Jetzt ist die Tendenz eher sogenannte Familienstiftungen, bei denen nur klar ist, wie überhaupt die Familie ihren Einfluss auf das Unternehmen ausübt. Und also Dürr oder auch VW oder so, das sind ja so Beispiele. Das halte ich also nicht für den konsequentesten Schritt. Zeiss war eine Stiftung, aber in der Stiftung stand eben auch im Stiftungsstatut, man soll das Unternehmen sozialer führen, als es sich ein privater Unternehmer leisten kann.
Das müssen Sie nochmal sagen.
Also man soll das Unternehmen sozialer führen, noch sozialer sein als ein normaler Unternehmer. Das wurde so interpretiert, dass man keine Verlustgebiete eingestellt hat. Und das ist natürlich in der Marktwirtschaft ein Untergang. Als ich zu Zeiss kam, gab 26 verschiedene kleine Geschäfte und größere Geschäfte. Das haben wir dann reduziert auf 6 und haben einen Teil eben eingestellt, einen Teil verkauft und so weiter. Dann haben wir uns konzentriert auf die heutigen 6 oder eigentlich 5, eben die Augenoptik und dann insbesondere die komplexen Systeme für die Halbleiterlithografie und die Halbleiterherstellung. Kostet eine Optik 20 Millionen. Das sind die Dinge, von denen Zeiss vor allem heute lebt, oder Mikroskopie und industrielle Messtechnik.
Sie waren mit Lothar Späth dort?
Naja, das ist zu einfach. Die wenigsten wissen, dass es zwei Carl Zeiss zum Zeitpunkt der Wiedervereinigung gab. Das VEB in Jena und das Westdeutsche Zeiss in Oberkochen und Aalen in Baden-Württemberg. Das Westdeutsche war bereits der Eigentümer der Markenrechte und des Namens Carl Zeiss. Aber im Osten hieß es natürlich weiter Zeiss und die durften im Westen nur unter dem Namen Jenoptik verkaufen. Und Carl Zeiss West durfte nur unter dem Namen Optron im Osten verkaufen. So war das geregelt. Gut, dann wurde aber dieses VEB Carl Zeiss, das immerhin 30.000 Mitarbeiter in Jena hatte, wurde dann in der Privatisierung, Lothar Späth gebeten, diese Aufgliederung zu machen. Entsprechend hatte die Gruppe von Lothar Späth, also Carl Zeiss Ost, das dann in Optik hieß, hatte 49% Anteil des Teils, der zu meinem Bereich gehörte. Da haben wir natürlich eng zusammengearbeitet. Er war auch mit einer, das überhaupt an einer Stelle mal die Betriebsräte, als sehr schwierig war, dann doch der Sanierung zugestimmt haben. Denn auch dort mussten wir noch einmal kräftig Arbeitskräfte abbauen. Das muss ich mir vorstellen, es waren mal 30.000.
Wie viel sind das denn heute?
Lothar Späth hat gesagt, da machen wir 10.000 draus, 20.000 ging gleich in die Arbeitslosenversicherung und so weiter. Von den 10.000 hat er gesagt, 3.000 übernimmt der Zeiss und 7.000 gehen in andere Betriebe, meine in Optik und Ansiedlungen und so weiter. Aus den 3.000, da war zu meiner Zeit, waren es schon nur noch 2.000, das mussten wir abbauen auf 1.100. Naja, das waren natürlich schon sehr harte Schnitte, aber heute sind wir wieder, wenn man es sauber zusammenrechnet mit der abgespaltenen Meditec AG, Carl Zeiss Meditec AG und den Zulieferern sind wir wieder bei 3.000. Mhm. Also das Teil haben wir soweit gehalten, aber 30.000 war natürlich dramatisch ineffiziente Überbestückung mit Personal. Mhm.
Wir haben im Vorgespräch darüber gesprochen, warum Deutschland über viele Jahre wirtschaftlich so erfolgreich war und Sie sagen, das hat nichts mit Angela Merkel zu tun.
Ja, die Weichen dafür sind zu anderer Zeit gestellt. Also zweifelsohne war Gerhard Schröders Agenda 2010 ein großer Schritt, der eben viele Möglichkeiten, die sozialen Netze ungünstig zu nutzen oder nur egoistisch zu nutzen, beendet hat und einen viel höheren Druck auch zur Arbeitswilligkeit geschaffen hat. Wie immer man über Hartz IV denkt und so, das will ich jetzt hier nicht weiter vertiefen, aber das war natürlich ein Schritt. Der wichtigste Grund aus meiner Sicht war, dass nach der Wiedervereinigung kam dann der Euro. Und in dem Moment, wo es den Euro gab, war zunächst mal diese frühere knallharte Peitsche der ständigen D-Mark-Aufwertung vorbei. Ein paar Jahre nach der Wiedervereinigung, 94, 95, da hatten wir ja noch hohe Arbeitslosigkeit und hatten kein Wachstum in der Wirtschaft. Alle Betriebe haben abgebaut und. In der Phase allerdings die Betriebe, die später auch dann erfolgreich waren, gelernt, dass wir wesentlich präziser in sogenannten Prozessen denken müssen, also Abläufe. Alles, also Produkte und Vorfertigungen, da muss ich alles irgendwie bewegen. Die einzelnen Prozesse müssen gut ineinander greifen. Man muss wesentlich schneller werden. Dieses sogenannte schlanke Fertigen, Lean Manufacturing, führt dazu, dass Sie Ihre Arbeitsschritte sehr sauber unterteilen müssen.
Und damit auch outsourcen in Billiglohnländer.
Genau. Und in dem Moment, wo Sie sauber unterteilt haben, können Sie den Motor irgendwo in Polen bauen und, und. Diese Prozesse erfordern auch immer, dass Qualität jedes Einzelschrittes sehr sauber kontrolliert wird. Mhm. Man kann die Qualität nicht in der Endprüfung feststellen, man kann die nur dazwischen an den einzelnen Punkten feststellen.
Das wird natürlich Leute vor Ort ärgern, wenn sie outsourcen, aber in der europäischen Peripherie freut es. Zeiss produziert auch in Ungarn. Sie haben mir gesagt, dort arbeiten 300 Leute und wenn Sie sehen, was Sie dort schaffen, also wie man dort aus dieser Armut plötzlich Wohlstand schafft, dann verliert man jedes Nationalgefühl. Können Sie das mal beschreiben? Was meinen Sie damit?
Ja, ich muss Sie ein bisschen korrigieren. Dort arbeiteten 300 Leute. Inzwischen sind es über 2000. Mhm. Ostungarn ist natürlich ein Billiglohn- und Bereich. Und wenn Sie bei Brillengläsern zum Beispiel sehen, die weniger anspruchsvollen Gläser sind in Aalen, in Baden-Württemberg, nicht mehr wirtschaftlich herstellbar, dann können Sie die relativ gut verlagern dorthin. Vorausgesetzt ist eben genau definiert, was da zu tun ist, wie welche Maschinen zu laufen haben. Und wenn Sie dann sehen, wie die 200 Arbeitsplätze, die Sie in Aalen wegnehmen und die in Matrisalka in Ostungarn ankommen, welches Volksfest Sie dort erleben und wie arm die Menschen dort auch sind, dann wird Ihnen klar, es ist am Schluss, die nationale Denke ist gefährlich. Man muss dann schon immer an die Gesamtaufgabe, auch grenzüberschreitend eines Unternehmens denken und sich überlegen. Und man kann sich dann eigentlich sehr rasch freisprechen von dem Thema, man verrät Deutschland oder was. Nein, es ist global und insgesamt auch europäisch gesehen ist der richtige Schritt, den Gegenden mit niederem Lohn auch mehr Arbeit zu geben.
Was Sie beschreiben, zeigt natürlich, dass wir mit einem Wirtschaftssystem zu tun haben, was immer unter großem Kostendruck steht, weil die Konkurrenz im Ausland schläft nicht. Also, dass Sie dann nach Ungarn gehen, passiert eben darum, weil es eben nicht mehr darstellbar ist in Deutschland, dass man ein Brillenglas zu dem Kurs produzieren kann. Es wäre dann zu teuer, es wäre nicht zu verkaufen, weil die Konkurrenz das einfach billiger anbietet. Aber wie wollen Sie denn in einem solchen System, was ja immer so funktioniert und dann auch zinsfinanziert ist und da gibt es auch einen riesigen Druck, das muss ja bedient werden, wie wollen Sie denn dort für Ethik und einen Wertekodex eintreten, wenn ich sage, ich würde ja ganz gerne, aber ich muss ja einfach, das sind ja die Marktgesetze. Da spielt Ethik leider, das kann ich leider nicht drum kümmern.
Ja gut, da gibt es zwei Teile. Das eine ist, es gibt ja Unternehmen, die auf Nachhaltigkeitsthemen viel Wert legen. Also da gibt es eben zum Beispiel die Strukturen von Demeter in der Landwirtschaft oder Bio und so, das sind ja Kreise, die kümmern sich sehr um Werte, aber sie verlangen natürlich mehr Geld dafür.
Genau, das kann sich einfach nicht jeder leisten, vor allem kein Hartz-IV-Empfänger kann sagen, ich steige jetzt auf Demeter um.
Ja nun, also ich wäre dagegen, dass wir einen Hartz-IV-Empfänger jetzt nahelegen, er soll auf alle Wertethemen verzichten und soll jetzt die T-Shirts ohne jedes Label kaufen. Nee, das kann es ja nicht sein. Also natürlich ist dann immer die Frage, was wollen wir als Gesellschaft? Und wenn wir als Gesellschaft sagen, also wir wollen zum Beispiel Fair Trade, wir wollen dass die Zulieferungen der Textilien aus den Niederlohnländern wirklich in sauberer Arbeitssicherheit und bei Mindestlohn und so weiter erfolgen.
Umweltstandards?
Umweltstandards erfolgen, wie wir es ja, also gerade die Textilindustrie haben ja eine Reihe von Firmen da sehr, sehr viel getan. Dann sind das die Dinge, die man braucht, aber das sind auch Dinge, bei denen ich meine, die muss man dann zur Pflicht machen.
Mhm. Also das heißt, dass der Kunde gar nichts mehr bekommt, was schlecht produziert wurde?
Natürlich. Ich meine, das sehen Sie ja, nehmen Sie zum Beispiel wie Automobilsicherheit. Wenn Sie alles weglassen, den Airbag und die Gurte und den Bremsverstärker und so weiter und die ganzen Abpolsterungen mit allem Plastik, dann stellen Sie plötzlich fest, das Auto, so ein Auto wäre 20-25% billiger. Ich bin überzeugt, wenn es das Auto gäbe, dann würde 20% der Bevölkerung dieses billigere Auto kaufen. Also am Schluss muss irgendwo, deswegen schreibe ich mein Buch, also Werte bestimmt die Gemeinschaft. Wenn die Gemeinschaft meint, also diesen Mindestsicherheitsstandard, den müssen wir sicherstellen. Wir haben nichts davon, wenn einer so kurzsichtig ist und sich da persönlich gefährdet. Dann ist es so. Und dann wird es auch akzeptiert. Also ich meine, wenn Regeln kommen, die sauber begründet sind, dann auch wenn sie zu höheren Kosten führen, dann werden sie von der Gemeinschaft akzeptiert.
Wenn sie auf alle umgelegt werden. Aber weil Sie das Thema Automobil ansprechen, heute ist kein Auto auf den Markt zu bringen, wo man sagt, wir haben aus Kostengründen auf das ABS verzichtet und Airbag gibt es auch nicht. Der Wagen kriegt keine Zulassung. Nee, aber genau. Bei allen anderen Branchen spielt es im Grunde keine Rolle. Also da wird erst hinterher gefragt, also woher kommen die Klamotten, wie habt ihr die produziert, woher kommen die Lebensmittel, wie wurden die transportiert. Warum ist das in der Automobilbranche so? Ich spreche jetzt nicht über den Dieselskandal, da gibt es andere Dinge, die da geschummelt werden. Und bei allen anderen Branchen, sagst, stimmt, wo du es jetzt sagst, warum ist das, was wir ein Label nennen, was auf Nachhaltigkeit aufspielt, warum ist das so selten? Warum ist das nicht selbstverständlich, sagen wir, vollkommen klar?
Das ist eben der Fehler, den ich der Politik vorwerfe. Und hätten die mein Buch Plateau 3 vor 10 Jahren gelesen, wäre es anders. Weil ich sage, diese Freiwilligkeit führt zu nichts. Wir haben.
Sie wollen die Wirtschaft zwingen?
Ja, natürlich.
Ich frage nur mal nach, weil Sie waren mal Aufsichtsrat von Siemens.
Die Frage ist ja, wie sieht der Zwang aus? Ist der Zwang, indem ich eben im letzten Detail festlege, welches erneuerbaren Energien und wie ich den Wind fördere und was weiß ich alles? Oder ob ich schlicht sage, liebe Energiebranche, du wirst in 10 Jahren CO2-frei, wie du das machst, ist mir gleich. Der Gesetzgeber muss sich viel mehr zurücknehmen. Wir brauchen weniger und dafür mehr Klarheit. Und diese Klarheit muss sein, wir legen euch den Zwang auf, dass ihr selbst euch Regulierungen schafft, die die notwendigen Themen entsprechend umsetzen. Das können die natürlich nicht allein im eigenen Saft. Dazu braucht es in der Gesetzgebung bestimmte Grundvoraussetzungen. Eine Grundvoraussetzung ist, solche Definitionen, was kann eine Branche alles tun, bedarf der Mitarbeit der Wissenschaft und auch der NGOs. Also die Zivilgesellschaft hat beste Fachleute, die wissen ganz genau, was zum Beispiel die Bauindustrie zu tun hätte. Und das Zweite ist, wenn es einen Wertekodex damals gibt, also eine Verpflichtung, die nicht ganz hartes Gesetz ist, sondern ein bisschen flexibler, dann ist doch die Tendenz zur Compliance in der Wirtschaft sehr, sehr groß. Also die Wirtschaft fürchtet, wenn sie irgendwo eher eine Verletzung von allgemeinen Regeln nachgewiesen wird, und dann steht sie als die Schlimmen da. Da sind die Nikes, die halt die Frühen waren bei Fertigungen in Vietnam und so weiter. Das sind da schon die Verschreckten. Also die Neigung zur Compliance ist sehr hoch. Und am Schluss ist es ja, es fällt halt als Wettbewerbsvorteil weg. Im Moment haben wir über 100 Label, die sagen klimaeffizient oder klimaneutral. Ja, über 100 Label. Was soll denn der arme Verbraucher damit? Da darf es natürlich nur ein Label geben. Entwicklungsminister Müller macht meiner Meinung nach, obwohl er hat ja mein Buch, ich werde ihm wieder schreiben, macht da einen Fehler, wenn er sagt, ich führe jetzt den grünen Knopf ein für faire Textilproduktion. Nee, der muss seine Kollegen dazu bringen, dass dieser grüne Knopf für alle, die Textilien importieren, zwingend wird. So, und solange wir das nicht schaffen, werden wir die Zustände so haben wie jetzt. Also die Politik hat eine große Rolle, aber sie darf nicht alles vorschreiben.
Herr Grassmann, Sie möchten, dass die Wirtschaft dazu gezwungen wird, im weitesten Sinne nachhaltig zu produzieren. Nicht sagen, ja, wir verbrauchen mehr, als uns zusteht, das schieben wir auf die nächste Generation. Sie möchten, dass dieser Druck ausgeübt wird von der Politik. Aber wie kann man denn auf die Politik, auf Berufspolitiker Druck ausüben? Wir können alle 4 Jahre unser Kreuz machen. Das Wahlprogramm, was wir mitgewählt haben, ist in keiner Weise verpflichtend. Das würde man bei keinem anderen Produkt akzeptieren. Also wenn Sie ein Auto kaufen, das ist voll ausgestattet, es kommt nur mit einer halben Ausstattung, dann würden Sie es zurückgeben können. Aber Sie wählen eine Partei mit dem Programm, das machen die aber gar nicht und trotzdem ist das legal. Also wie wollen Sie den Druck ins System bringen? Wollen Sie an unserer Demokratie etwas ändern? Wer soll den Druck denn machen?
Also mein erstes Buch hier, Plateau 3, hat ja den Untertitel, also Werte reguliert die Marktwirtschaft, das ist eine Teil, und Bürgerdemokratie. In der Bürgerdemokratie stand der Volksentscheid. Das ist genau das.
Seit 1940 in allen Landesparlamenten, aber wurde dann ja rausgeschrieben. aus historischen Gründen.
Ja, aber das brauchen sie natürlich auf Bundes- und eigentlich Europaniveau. Jetzt haben wir zwar zum Beispiel in Bayern diesen Entscheid zur Artenvielfalt. Ja, liebe Güte, das ist doch ein Bundes-, ja, eigentlich ein Europaproblem. Aber auf Bundesniveau gibt es keinen Volksentscheid. Deswegen war hier ganz ein, war von vornherein klar, die Verbände sind so stark, dass diese Idee, dass wir die Label und die Produktkennzeichnungen verpflichtend machen müssen, dass die Idee von den Verbänden abgeschossen wird. So war es ja auch. Die EU-Kommission steht ja im Buch hier drin, in all meinen Büchern drin. Die EU-Kommission wollte das. Schon die OECD wollte, also der Gesamtzusammenschluss der Industrieländer wollte, dass wir wesentlich stärker zu diesen sogenannten Selbstverpflichtungen von Wirtschaftsbranchen kommen. Das haben die großen Fachverbände, die großen Wirtschaftsverbände zerschossen. Die Presse hat nach meiner Meinung nicht genau mitgekriegt, was da läuft, weil das immer unter diesem Schlagwort CSR lief. Es war eben nicht eine Gesetzgebung für die soziale Verantwortung des Unternehmers, sondern man hat es englisch gelassen. Corporate Social Responsibility. Ich meine, da haben die meisten Medien nicht verstanden. Nur das Handelsblatt hat verstanden, was da eigentlich gemeint war. Und jedenfalls ist diese Einsicht, dass wir erreichen müssen, dass Branchen in sich konsequenter Ordnung halten für Wertethemen, die ist alt, die ist auch nicht unbedingt nur von mir, aber sie ist nur durchsetzbar, wenn sie dazu Volksentscheide haben. Siehe Beispiel Bayern. Gegen diesen Bauernverband kam keiner an, der Politiker. Aber das Volk kam an.
Das heißt, die sogenannte freiwillige Selbstverpflichtung, die müssen wissen, wenn sie da irgendwie schummeln, dann haben sie der Bevölkerung den Endkunden gegen sich. Der schaut sich das nicht ewig an und duckt sich dann weg. Da möchte ich nämlich auf etwas kommen, was im Buch auch beschrieben wird. Ich finde es interessant, dass Sie das zum ersten Mal, habe ich das so gelesen, beschreiben. Ein Wirtschaftsboss zum Beispiel, der so etwas macht, also der bei Volkswagen schummelt und der rausgeschmissen wird, der kriegt immer noch eine höhere Abfindung. Ein Berufspolitiker, der das, was Sie fordert und nicht mehr gewählt wird deswegen, weil er das nicht populär ist, der muss sehen, wie über die Runden kommt. Wie wollen Sie denn das dann durchsetzen? Sind die Politiker nicht zu sehr auch abhängig von dem Geld, was sie bekommen?
Natürlich sind sie abhängig, das ist ja das Problem. Also dadurch, dass wir, zitiert alle meine Bücher, dass wir inzwischen den Berufspolitiker ausgeliefert sind, weil natürlich die heutige Politik ist schon ein komplexes Geschäft. Da muss man erstmal in die ganzen Thematiken reinkommen und wirklich kompetent aus meiner Sicht wird man eben nur sehr, sehr teilweise. Also der Berufspolitiker ist Teil des Problems. Ich sehe im Moment nur, dass wir mit wirksamen Volksentscheiden, wie sie wirksam gemacht werden können, mit guter Information und so, das steht ja in den Büchern, dass wir dem Politiker jeweils Grenzen und auch zeigen müssen und auch die ganz schwierigen Themen abnehmen. Nun, so eine Entscheidung des bayerischen Ministerpräsidenten, ja, soll ich das selber als Gesetz da durchdrücken, dieses Riesengeschrei all der Bauernverbände?
Ja, es ist im Grunde für einen Politiker viel besser. Ich gebe es ans Volk, aber das Volk hat entschieden, ja. Ich verkünde es nur. Ja, also eigentlich das, was ein Lokalpolitiker sich auch verstehen sollte in seinem Wahlkreis, die Meinung der ihn Gewählten verkünden, tun sie nicht. Ich sage nur Fraktionszwang. Ich finde es gut. Sagen Sie mal, Sie rechnen Ihrem Buch nicht unbedingt mit Merkel ab, aber da gibt es nicht viele gute Sätze über Angela Merkel und ihre Energiepolitik. Warum sind Sie mit dieser Physikerin, genau wie Sie, eigentlich unzufrieden? Ist sie ungeeignet?
Also ich meine, sie hat nicht das Richtige getan. Sie hat ein EEG übernommen von der rot-grünen Regierung unter Schröder, wobei das EEG interessanterweise nicht von der Grünen Partei geschrieben wurde, sondern im Wesentlichen von Hans-Josef Fell. Und das Gesetz war von vornherein schon so geschrieben, dass es eine laufende Anpassung braucht. Und es gab auch bereits Ansätze, das Thema Speicherung mit reinzubringen oder parallel durch ein Gesetz zu regeln. Das ist aus meiner Sicht der größte Fehler am EEG, ist, dass es nicht berücksichtigt hat, dass wir den Strom in einem bestimmten Zeitverlauf brauchen. Ja, in der Nacht brauchen wir wenigstens so, aber die Sonne ist nun leider nicht genau so, wie wir es brauchen. Wir brauchen viel mehr Buckel am Vormittag und am Nachmittag. Ja. Gut, also dieser Zeitaspekt hatte im EEG gefehlt. Aber es war ja vorgesehen, dass alle 2 Jahre dieses Gesetz überarbeitet und angepasst wird. Aber die Regierung Merkel hat genau das Gegenteil getan. Sie hat den Energiekonzernen zugehört und hat dieses Instrument laufend so verdünnt, wie es für die Energiekonzerne angenehm war. Leider stiegen dadurch dann auch immer mehr die Belastungen des Wählers. Die in der ersten Koalition, Merkel war ja mit der FDP, da war das noch schlimmer. Die waren gegen alles, haben gesagt, regeln alles die Märkte regeln es eben nicht, sonst hätten wir ja keinen Klimawandel. So, und von da, dann kam auch noch Herr Steinbrück, der mit seinen starken Connections zur Öl- und Energieindustrie da auch noch besondere Interessen hatte. Und die haben alle gemeinsam dieses Gesetz Stück für Stück für Stück verdünnt, sodass wir jetzt als Deutschland am schlechtesten dastehen. Wir haben praktisch konstante CO2-Emissionen über die ganze Regierungszeit Merkel und haben dafür auch als Verbraucher trotzdem ein paar hundert Milliarden über die EEG-Umlagen hingelegt. Also, schlimmer kann es ja nicht sein.
Sie machen in Ihrem Buch eine Rechnung auf und zeigen auch verschiedene Grafiken, wo eben gezeigt wird, Deutschland, das sich immer so hinstellt, super Öko und CO2-Bilanz, ganz toll, das stimmt überhaupt nicht. Da sind die USA sogar noch besser.
Ja, ist so. USA ist ja, sagt, wir brauchen das Paris-Abkommen nicht, es nützt sowieso nichts, global geht es nicht, geht nur national. Und tatsächlich, USA ist von 22 auf 14 Tonnen pro Kopf zurück, Deutschland ist auf 10 Tonnen konstant geblieben und Dänemark ist von 8 auf 5 runter. So, 8 auf 5, das sind Bewegungen. Ne? Und ja. Wir reden ja, wenn wir von Null-Emissionen reden, dann meinen wir ja meistens das Netto. Also 2 Tonnen pro Kopf kann die Natur ja resorbieren. Wir müssen also nicht ganz auf Null bei der CO2-Emission. Das vielleicht noch als Zusatzbemerkung. Wenn wir von klimaneutral reden, gibt es immer auch die Möglichkeit der Kompensation. Also ich habe meinen letzten Flug nach USA natürlich kompensiert. Das kostet auch gar nicht so viel, ist 1 Tonne und kostet 22 Euro. So, und dafür werden entsprechende Programme unterstützt. Auch Flexbus hat ja immer in jedem Ticket von vornherein Klimaneutralität und unterstützt ein sehr interessantes Projekt in Ruanda. Müssen nicht immer Wälder sein, aber wichtig ist eben, dass entweder Emissionen reduziert oder vielleicht sogar eben CO2 aus der Atmosphäre herausgeholt wird.
Das, was Sie gerade beschreiben, das ist ja gerade beim Klima, wird mir immer an den Kopf geworfen, du kannst lokal gar nichts machen, das ist ein globales Thema. Sie schreiben im Buch, globale Probleme existieren, aber die kann man nur lokal angehen. Können Sie das mal aufdröseln? Was kann man denn tun, wenn man sagen will, gerade jetzt im Bereich Klima, ich möchte dazu beitragen, dass es nicht noch, dass die Temperatur nicht über 2 Grad geht?
Über das Ich können wir noch getrennt reden, reden wir mal erst über Nation. Also wenn Sie eine Krankheitsepidemie nehmen, damals meinetwegen SARS, dann werden Sie schon gar nicht global den Einheit finden, dass Sie alle sofort Ihre Hühner schlachten. Aber national müssen Sie natürlich die Hühner schlachten. Und wenn wir jetzt die Wildschweinepest kriegen sollten, werden wir leider auch national Schweine schlachten müssen. Weiter östlich ist das ja schon der Fall. Also Sie müssen diese großen Themen, müssen Sie national angehen. Das ist meiner der große Irrtum und auch diese aus meiner Sicht absichtliche Verunsicherung oder in falschen Leitung der Wirtschaft gewesen, dass man nach der katastrophalen Konferenz in Kyoto, der ersten Klimakonferenz, man sich zwar auf ein fragliches Protokoll geeinigt hat, aber überhaupt auf keine Maßnahmen. Und trotzdem, das hat ja einfach, nachdem die Industrie wahnsinnig erschrocken war, was da in Rio rauskam als Konsens, hat der weltweite Lobbyismus sehr rasch überall in jeder Nation getrennt. Da müssen sich die gar nicht abstimmen. Die denken alle da in die gleiche Richtung. Jede Regierung Angst gemacht, was das bedeuten würde, dieser konsequente Umstieg. Und so wurde Kyoto ein reines Desaster. Trotzdem hat man es leider fortgesetzt, denn es war natürlich wunderbar nach dem Motto, na, ist doch alles global und wenn man sich irgendwann, wenn wir uns global schon einigen, ja, wieso sollten wir uns global einigen? Wir haben doch alle völlig verschiedene Interessen. Aber eine weltweite Epidemie können Sie nur national bekämpfen.
Soll Deutschland oder Europa sich entkoppeln von anderen Nationen, die nicht mitgehen wollen, sagen, das ist uns egal, wir gehen mit gutem Beispiel voran?
Ja, entkoppeln und dann natürlich Strafzölle. Also erstmal verhandeln, ob die nicht mitmachen. Und dann, wenn sie nicht mitmachen, gibt es Importzölle. Das geht ja nicht anders. Ich meine, die wichtigste Forderung der Friday for Future ist natürlich die CO2-Steuer. Dass die CO2-Steuer jetzt 20 Jahre hinausgezögert ist, ist natürlich eine absolute Schweinerei. Das geht doch nicht. Und Wenn man sie einführt, dann hat man natürlich zunächst mal vielleicht einzelne Nationen, die sagen, machen wir nicht mit. Und dann müsst ihr halt mit Handelsbarrieren eingreifen.
Also wie gehen Sie dann mit dem Vorwurf um, wenn Sie sagen, okay, wir haben jetzt hier, wir wollen ein CO2-neutrales Produkt und jeder, der da nicht mitgeht, da kommen Strafzölle. Da sagen die anderen dann, Entschuldigung, erstens gibt es eine Reaktion darauf, das lassen wir uns nicht gefallen, dann kriegt ihr auch Strafzölle, sogar auf Produkte, die CO2-neutral sind. Und dann ist das außerdem keine freie Marktwirtschaft. Das ist ja gar kein richtiger Kapitalismus, weil die Märkte regeln alles. Habt ihr ja Herrn Smith gelesen.
Oh, da haben sie aber viele Fehler drin. Fangen wir mal bei Adam Smith an. Adam Smith propagiert keineswegs wertelose freie Marktwirtschaft.
Nicht?
Nein. Er hat ja ein dickes Buch geschrieben über, also ursprünglich, seine ursprünglichen Werke befassen sich alle über die Moral einer Gemeinschaft. Es gibt ein neues Buch, das zitiere ich da drin auch von...
Eine Biografie über Smith.
Steininger. Ja. Dass das mal sauber ins Licht rückt. Natürlich hat Schmidt erkannt, dass die Größe von Märkten, also weniger Grenzen, gerade in USA in seinen Beobachtungen 1780, 1790 und auch wenig Bürokratie, dass das erheblich zur Bewertung einer, zur Belebung einer Firma beiträgt. Mhm. Und deswegen...
Wenn man einfach mal Dinge ausprobieren kann, ohne dass gleich jemand eingreift und sagt und sich das genehmigen lassen muss.
Ja, genau. Also weniger Bürokratie, weniger Zulassung und vor allem größere Märkte. Je größer ein Markt, umso besser ist natürlich, umso besser greift die Rationalisierung. Daraus übrigens schließt er, und er sagt dann aber, das braucht einen sehr strengen Staat.
Also nochmal, Herr Smith möchte einen freien Markt, aber gleichzeitig möchte er einen strengen Staat.
Strengen Staat und er möchte viel für die Bildung der Bevölkerung, weil er sagt, in so einer rationalisierten Wirtschaft wird der Mensch zu stumpfsinnig. Wir müssen schauen, dass er gut entscheidungsfähig und gut gebildet bleibt. Also dieses neuere Buch über Adam Smith und die Moral oder so ähnlich, das kann ich nur sehr empfehlen. Das schiebt das alles ins richtige Licht, denn dieser Name wurde natürlich von den Neoliberalen missbraucht. Die gesagt haben, oh, da steht es doch schon 1780 oder 90, wie viel große Märkte und
Freiheit. Also Smith wollte die natürliche Gier des Menschen begrenzen.
So ist es. Mhm. Er hat von vornherein gesagt, der Werteteil darf nicht übersehen werden. Dazu brauchen wir einen starken Staat. Jetzt sage ich, also wenn wir den genügend starken Staat nicht hinkriegen, dann müssen wir zumindest schaffen, dass der Staat stark genug ist, um die einzelnen Branchen zu zwingen, in Selbstorganisationen was zu machen. Selbstorganisation ist ja nichts Unbekanntes. Also die Kammern entstehen ursprünglich als eine Selbstorganisation gegen die überbordende kaiserliche Bürokratie. Sie ist in Österreich entstanden, um 1850 ungefähr, als eine Selbstorganisation nach dem Motto, wir brauchen nicht mehr so viel Bürokratie, wir kümmern uns um sehr vieles selber.
War auch ein Qualitätssiegel, so wie die Hanse zum Beispiel. Da wusste man, das war so wie die Zünfte, dass ein genereller Qualitätsstandard kommt von dort.
Genau. Immer dann, wenn der Staat schwach war, hat sich doch der gesellschaftliche Druck ergeben, dass die Branchen selber sich organisieren müssen. Und da müssen wir wieder hin, dass das klarer wird, dass diese zusätzliche Komponente notwendig ist. Wie gesagt, da von der Schwäche der Politik zu sprechen, wäre ich vorsichtig. Ich meine, wir dürfen die Politik nicht überfordern. Mhm. Die Welt ist sehr, sehr komplex. Diese einzelnen Branchen sind sehr, sehr komplex. Sie brauchen einen sehr, sehr hohen Sachverstand, ob sie jetzt in der Medizintechnik oder in der Bautechnik oder im Automobil- und Mobilitätsbereich oder Energiewirtschaft oder. Ob sie da jeweils Klimaneutralität erreichen wollen, um sie das durchzudenken, das überfordert die Politik. Deswegen werden wir bei dem ganzen Thema Klimawandel nur weiterkommen, wenn dieser Zwang auf die Branchen sich da zu ordnen, wenn der verstanden wird.
Was machen Sie mit Branchen, die so mächtig sind, dass sie deutlich über der Politik sind? Also sagen wir mal die Finanzbranche, die hat ja 2008 relativ schadlos überlebt. Die kriegen ja weiterhin ihre Boni und es läuft in dieselbe Richtung. Und die steht über der Politik. Die Politik hat sich sogar von dort die Expertise geholt und die neuen Gesetze schreiben lassen, die eben sagt, es kann alles so weitergehen. Es gibt kein Trendbankensystem in Amerika, da sind wir alle von betroffen. Was machen Sie da? Branchen, die über allem stehen, über dem Gesetz stehen. Die too big to fail sind.
Natürlich würde das für Europa strengere Regeln für die Finanzwirtschaft zu haben, bringt was. Und wir wollen auch mal nicht übersehen, dass es die gibt. Also es gibt ja gerade zum Thema Geldwäsche und so weiter, gibt es ja eine Menge. Wir haben auch den Weltverband IIF, der International Institute of Finance, das die gesamte Privatbankenwelt ordnet und sehr, sehr viele Vorgaben macht. Also da gibt es Selbstregelung.
Mhm. Aber der große Wurf ist nicht gelungen.
Es ist schon deutlich besser geworden, aber die große Frage ist natürlich, würde sich Europa übernehmen? Das ist ein Thema der USA. Und solange wir einen Trump in den USA haben und nicht einen, Obama hatte ja da schon begonnen, aber nach meiner Meinung hat er den großen Fehler gemacht. Ihm wurde ja kurz nach der Wahl die Finanzkrise vor die Füße geworfen, aber er war völlig priorisiert in seiner ganzen Vorarbeit auf die Gesundheitsreform und hat deswegen die Finanzreform doch nur sehr mit der linken Hand an den Paul da delegiert.
Aber wir haben ja, wir haben eine
schwach. Also die Lösung in dem Fall muss von USA aus.
Aber Herr Grassmann, wir befinden uns ja in einer Dollarabhängigkeit und sind damit erpressbar.
Ja, freilich.
Wie können wir denn daraus?
Nicht.
Sollten wir nicht eine alte, also wir haben hier den Euro, sollten wir nicht zusammen mit den Chinesen uns abkoppeln, dass man vielleicht auch vom Petrodollar wegkommt, eine eigene Währung auflegt, um einfach zu sagen, man muss ja sonst immer nach deren Pfeife tanzen.
Naja, Schritt für Schritt. Ich halte das für sehr interessant, dass jetzt ja gut die Gespräche mit China begonnen haben, auch über das Thema Klima. China ist ja zu dem Thema Klima sehr, sehr beunruhigt, tut wesentlich mehr als Europa für das Thema Klima. Ich glaube sogar, die wären zu einer Diskussion über CO2-Steuer in den beiden Kontinenten sehr, sehr aufgeschlossen. Also da müssen wir natürlich immer schauen, wo finden wir Freunde. Und die reine USA-Abhängigkeit, dass wir die jetzt allmählich beenden müssen, aber mit Vorsicht beenden müssen, wir brauchen schon auch eine NATO, das ist klar, das ist die Kunst der Diplomatie, das ist nicht meine Kunst, da müssen andere ran, die können das besser.
Herr Grassmann, können Sie mir Folgendes beantworten, weil Sie haben lange bei Siemens und bei Zeiss gearbeitet, warum gelingt es in Deutschland in den letzten Jahren nicht mehr Großprojekte wie Stuttgart 21 und auch hier die Elbphilharmonie und den Flughafen anständig zu Ende zu bekommen, sondern dass es also ein Riesendesaster mehr ist?
Ja, Politiker übernehmen sich da. Also wenn ich
mischen die sich da ein oder womit hat das zu tun? Früher ging das doch und jetzt geht es auf einmal nicht mehr. Das ist ja peinlich.
Ja, freilich ist es peinlich, klar. Ein bisschen ganz, sag ich mal, sind wir in Bayern etwas besser. Also Terminal 2 zum Beispiel ist innerhalb der Budgets und auch zeitgerecht fertig geworden. Am Münchner Flughafen ist ja nicht so, dass es nicht geht. Aber wenn Sie in der DS-Oberaufsicht Politiker haben und dann ein Berliner Bürgermeister den Architekten rausdrängt, dann macht er einen Grundsatzfehler. Denn so ein komplexes System ist ja zunächst nur in ganz wenigen Köpfen. Vor allem in einem, im Obersten, des Architekten. So, und wenn Sie den rausnehmen, dann erzeugen Sie unten drunter einen Haufen Unsicherheit. Und das, meine ich, war der zentralste Fehler, dass man das führende Architektenbüro abgelöst hat und da rausgenommen hat. Das darf man nicht machen.
Was war der Fehler bei Stuttgart 21?
Ja, na, Stuttgart 21 war völlig anderes. Also wir haben in Stuttgart 21, meine ich, muss man zwei Teile sehen. Also da war ein sehr interessanter Volksentscheid, aber nicht über die eigentliche Frage. Also der war ja nicht als Moderator, sondern sogar als Schlichter eingesetzt. Und Heiner Geißler hat ja auch einen sehr interessanten Vorschlag gemacht, nämlich mit wesentlich weniger Gleisen für die ICEs. Nur der ICE fährt gerade durch und die Regionalzüge bleiben beim Kopfbahnhof. Das war dann auf 2,5 Milliarden geschätzt und da wäre es wohl auch dabei geblieben. Jetzt sind wir fast bei 10. Also aus meiner Sicht war der Hauptfehler war dann, das Anfangskonzept war übertrieben. Und in dem Zeitpunkt, wo man noch die Weichen hätte stellen können, hat sich Kretschmann und Co. dann doch nicht getraut, den ganz harten Kurs zu gehen und zu sagen, dieses Konzept akzeptieren wir nicht. Wir gehen auf den Schlichtervorschlag und hätten gleich im Volksentscheid Schlichtervorschlag gegen Bahnkonzept stellen müssen. Dann hätte Schlichtervorschlag, hätten wir 5 Milliarden gewonnen und viel Zeit auch. Steigen Sie jetzt mal in Stuttgart um. Das ist ja ein absolutes Drama.
Aber können Sie mir das erklären? Das sehen wir jetzt auch bei der Gorch Fock, dass die Kosten dermaßen explodieren. Das hat mit dem Grundpreis überhaupt nichts mehr zu tun. War das früher auch so und ich habe es verpasst?
Nein, das Projektmanagement ist ein sehr komplexes Thema. Das beginnt immer bei der systematischen frühen Analyse. Also im IT hat ein Professor zu uns mal gesagt, als junge Kerle, als wir da hörten, uns ging ums Thema Innovation, Er hat gesagt, don't make too early in Hardware. Also ja, nicht zu früh gleich irgendwelche Prototypen oder was bauen, sondern erst mal kräftig nachdenken. Und gutes Projektmanagement beginnt erst mal beim wirklich Aufdröseln, um was geht's denn alles und wissen wir überhaupt schon alles und was kommt denn da alles zusammen? Und dann fangen sie an zu addieren und das zu bepreisen und Zeitbedarf dazu zu setzen. Und dann kriegen sie allmählich ein klares Bild, wie die Kosten denn wirklich sein können. Wenn sie die Analysephase sehr sorgfältig machen, und das Talent, meine ich, fehlt den Politikern halt, aber wir in der Industrie, wir sind da so erzogen, wenn sie das sorgfältig machen, dann werden sie im Budget zeitgerecht fertig.
Waren die Politiker, Helmut Kohl, Strauß, Wehner, Schmidt, waren die klüger als unsere heutigen Politiker? Hatten die mehr umfassende Bildung? Waren das eher Staatsmänner?
Ja, sie mischen viele Dinge. Also ich halte zum Beispiel Frau Merkel für sehr klug. Ganz klar. Und alle waren klug. Da habe ich überhaupt keine Frage. Die Frage ist einmal, wer passt am besten in seine Zeit mit seiner Erfahrung und seinen Talenten? Manche Zeiten brauchen viel Diplomatie, andere brauchen eine gewisse Härte. Und naja, gut, also Kohl hat ja zum Beispiel mal gesagt, ich den Euro, den peitsche ich noch durch, solange ich im Amt bin. Diktatorisch hat er ihn durchgepeitscht. Jetzt hat der Euro leider deswegen ein paar Schwächen, unter denen wir heute noch leiden. Also die Frage beantworte ich nicht. Wir brauchen Talente und wir brauchen aus meiner Sicht aber mehr Kompetenz. Wir brauchen ein Parlament, in dem eben ausreichend Leute aus der Wirtschaft sind, aus der Finanzbranche, aus der Versicherungsbranche, aus der Energiebranche, wo wirklich Fachwissen ist. Denn wenn sie nicht Fachwissen haben, dann können sie natürlich mit dem Lobbyismus nie sauber umgehen. Der Lobbyismus ist immer einseitig, logisch. Aber also müssen sie merken, ja, da hat er recht. Aber da, das sehe ich ein bisschen anders und da hole ich mir andere Berater von der Zivilgesellschaft oder was auch immer.
Können Sie mir erklären, warum, was Sie sagen, dass wir zu wenig Expertise haben in den Parlamenten, warum unser Parlament dann so groß ist? Es ist ja deutlich größer als das amerikanische. Wie geht das? Wir sind ja nicht, ich habe es nochmal nachgeguckt, Deutschland ist kleiner als Amerika. Warum haben wir so viele Politiker, die dann keine Expertise haben? Herr Grassmann, können Sie mir das erklären?
Also vermischen wir zwei Themen nicht. Das eine ist die Größe. Also ich meine, das, was nicht mehr funktioniert, ist das Thema Wahlkreis. Ein Wahlkreis für einen Landtagsabgeordneten, ja okay, das ist ja in Ordnung. Aber ein Wahlkreis auf Bund- oder Europaebene, nee, das ist nicht in Ordnung. Also was hat denn der Bundestagsabgeordnete damit zu tun, dass ich da irgendwo südlich von München lebe, im Wahlkreis Landsberg? Also meine, dessen Themen hat da überhaupt nichts damit zu tun, dass der mich als Münchner da in Berlin vertritt. Nee, der soll ordentlich Bescheid wissen. Deswegen, in meinem Buch gehe ich deshalb sehr hart gegen die Wahlkreise vor. Und wenn man dann mal akzeptiert, dass es wichtiger ist, eine kompetente Mandatenliste zu haben, also in der viel Fachleute sitzen, der unterschiedlichsten Sektoren, dann, und der Wahlkreis eben nicht so wichtig ist, dann kommen sie zu einem völlig anderen Wahlrecht, zu einer völlig anderen Art, ihre Wahlkandidatenlisten aufzustellen. Und dann, meine ich, hätten wir erstens eine Chance, dass wir mehr Kompetenz, eine bessere Kompetenzmischung, weniger klassische Berufspolitik in den Parlamenten hätten. Und vor allem können sie dann natürlich bequem diese ganzen Überhangmandate, das ganze Zeug vergessen, sondern da machen sie im Parlament mit 500 Abgeordneten, von denen sind dann 100 sind auf dem Bereich Wirtschaft, Umwelt und so weiter spezialisiert und in der Richtung, also nicht überspezialisiert, aber in der Richtung wirklich erfahren und diskussionsfähig, und andere sind eben für Sozial und der dritte Teil ist für Außen- und Wehrpolitik und vierter Teil oder fünfter Teil für Finanzen. Sie machen also Clubs, die auf die fünf großen Themen, die Schweizer haben 7 Themen, die haben sowas Ähnliches. So, und innerhalb dieser Clubs entsteht dann natürlich viel intensivere Diskussion.
Aber auf einem Niveau?
Auf einem Fachniveau, genau. Und dann kann dieser Teil, kann also ein Teil der Gesetze, die nur seinen Sektor berühren, können die 100 für sich verabschieden und das restliche Parlament kann dann eingreifen, wenn sie es unbedingt meinen, und nur wenige große Gesetze würden dann ins Gesamtparlament gehen.
Na gut, aber das heißt, Sie wollen dieses System effizienter gestalten. Das war ja auch im Buch was beschrieben, das sagen ja auch die Chinesen, was ihr da habt. Ihr habt da ein 5-Parteien-System, die sind sich ständig nur uneinig, die blockieren sich die ganze Zeit. Wir in unserer großen Einheitspartei, wir sprechen über Dinge und sind uns aber in der Grundrichtung einig. Ist das die Lösung?
Also, die Einparteiensystem ist meiner Meinung nach nicht die Lösung. Sie brauchen schon die gedankliche Vielfalt. Und diese fünf Gruppen, die ich gerade genannt habe, werden ja auch aus den Mitgliedern verschiedener Parteien zusammengesetzt. Also gehen wir davon aus, im Moment wäre bei der Gruppe Wirtschaft und Umwelt wäre der grüne Teil der größte. Aber ja, vielleicht kommt CSU, würde sich nach neuen Einkünften bei der Artenvielfalt vielleicht wieder ganz gut schlagen. Und ja, SPD eher schlecht, weil sie da immer mit Kohle und so ihre Probleme haben.
Aber man redet miteinander und ist nicht automatisch Opposition, wo die Idee doch gut ist.
So ist es.
Man blockiert sich.
So ist es. Fraktionszwang fällt dann weg.
Das ist sehr schön, dass Sie das sagen. Fällt auch weg, dass ein Politiker sein ganzes Leben lang an einem Amt festhalten kann? Wollen Sie eine Begrenzung der Amtszeit?
Bei den höchsten Funktionen würde ich schon denken. Also zumindest für die Kanzlerschaft. Und deswegen, ich sagte es vorhin schon, finde ich es sehr traurig, dass China diese 10-Jahres-Begrenzung aufgegeben hat. Mhm. Jetzt kann man natürlich, wenn man einen Nachfolger von Obama, einen Trump erlebt, kann man ein bisschen nachdenklich werden. Ja. Aber trotzdem, 2 bis 3 Amtszeiten ist das Maximum und leider ist unsere jetzige Kanzlerin, auch Kohl, sind zu lange im Amt geblieben.
In Ihrem Buch im hinteren Teil machen Sie viele Vorschläge, wie man das System, also die Demokratie demokratisieren könnte. Sie ist zu indirekt, das sagen Sie. Also wir haben gerade darüber gesprochen, mehr Fachkompetenz, Themenkreise, Bürgerrat wollen Sie auch, begrenzte Amtszeiten, Volksentscheide. Was halten Sie denn von zivilem Ungehorsam?
Ja, den erleben wir jetzt ja gerade. Das ist natürlich eine Schande für die ältere Generation, dass wir zum Thema Klimawandel überhaupt nicht weitergekommen sind. Die 10 Tonnen pro Kopf, wie gesagt, stehen nahezu konstant. Dass jetzt die Schüler da aufstehen müssen, finde ich in vieler Beziehung sehr interessant. Das Erste ist, das ist ja ein Schwarmverhalten. Schwarmverhalten haben wir noch nicht darüber geredet. Alle, die in eine Gruppe gehören, denken in die gleiche Richtung. Schwarmverhalten haben wir im Lobbyismus. Denn alle Firmen setzen natürlich für ihre Vertreter in Bonn oder in, was weiß ich, in Brasilia, in ihren Ländern, erfahrene Branchenkenner ein. Wir haben immer ältere Leute, die im Ausland waren und die wirklich gute Vertriebsleute waren, gut reden konnten, die schicken wir nach Berlin oder damals nach Bonn. So, das ist immer sehr erfahrene. Und wenn die dann sehen, Rio, und jetzt haben das mal einige der Verbände analysiert, was das überhaupt heißt, dann bewegen sich die in ihrer Argumentation alle in der gleichen Richtung. Das, auch diese Schüler sind für mich in dem Sinn ein Schwarmverhalten. Überall wird das diskutiert und jetzt haben gehört, jetzt müssen wir mal wirklich auf den Tisch, und dann bewegen sich die alle in die gleiche Richtung. Also finde ich schon mal sehr interessant, dass es zum zivilen Ungehorsam kommen musste. Ich sehe, das ist absolut begründet, denn es hat viele große Demonstrationen gegeben, im Januar zum Beispiel vom Bund Naturschutz, 35.000 Teilnehmer gegen Klimawandel in Berlin. Die Medien haben da kaum Notiz davon genommen, das stand in ein paar der Fachplattformen. Ja, also die normale Demonstration, die hat sich ein bisschen abgenützt. Mhm. Und insofern musste so ein Paukenschlag kommen. Jetzt ist natürlich die große Frage und Kunst, und da lasse ich die Politiker allein, wie sie aus dem Schlamassel rauskommen wollen. Mhm. Denn die Forderungen sind sehr, sehr hart, die lassen sich auch nicht ganz so schnell umsetzen. Und natürlich ist es jetzt auch sehr schwierig, wie man all den Schuldirektoren, die da Verweise und alles Mögliche ausgeteilt hat, wie man denen in den Rücken fällt. Also jetzt gehen meine Empfehlungen ein bisschen in eine andere Richtung, aber wie die Politik da rauskommen will, also sie wird nur rauskommen, wenn jetzt wirklich wesentlich deutlichere Zeichen kommen, dass sie Klimawandel auch ernst nimmt.
Sie schreiben im Buch, lasst euch nicht erpressen, und verweisen auf den Fall Vattenfall. Was macht denn Vattenfall im Moment?
Vattenfall hat, also das gehört zu dem Teil, ob man in internationale Verträge Schiedsgerichte einsetzen soll.
Also eine unterlaufende Demokratie.
Ja. Genau. Und Vattenfall hat ein Schiedsverfahren angestrengt in Washington zu dem Thema Atomausstieg, weil natürlich dadurch Werke früher abgeschaltet werden. Die berechnen den Schaden, den sie haben, auf 4,5 Milliarden. Und sagen,
es geht um Werke in Deutschland.
In Deutschland.
Da klagen die in den USA.
Es gibt eben ein internationales Abkommen, das noch nicht das zukünftige TTIP oder CETA, das uns mal angedroht war.
Sie sind kein Freund davon?
Nein. Ja, langsam. Ich bin kein Freund dieses Investitionsschutzes. Ja, das ist das normale Risiko. Jeder, der investiert, hat ein Risiko, dass mit seinem Produkt irgendwas nicht läuft. Ob es die Kunden sind oder die Gesetze, das ist, gehört beides zum Risiko. Also diese, wir brauchen natürlich Schiedsgerichte für die vielen normalen Fragen bei, was weiß ich, bei Labelverletzungen oder Markenrechteverletzungen. Da braucht man Schiedsgerichte, da sind die klassischen Gerichte viel zu mühsam. Aber für einen Investitionsschutz, also wenn ich ein Atomkraftwerk baue und dann sagt der Gesetzgeber eines Tages, das Ding ist doch zu gefährlich, ich schalte es etwas früher ab, die Freiheiten müssen einfach sein. Das ist ja bei Medikamenten auch so, wenn sich herausstellt, hoppla, das Ding ist ja doch etwas riskanter, als wir dachten, dann wird es verboten, Punkt. Da kriegt doch keine Pharmafirma eine Entschädigung dafür.
Mhm. Also, das ist eine merkwürdige Haltung, finde ich sowieso.
Ja, 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 klar. Also das, diese erpressen lassen die wir uns nicht. Das gilt vor allem natürlich auch für das derzeitige Benehmen der USA. Mhm. Das geht schlicht und einfach zu weit, was die da alles an Vorstellungen haben. Und wie gesagt, die ethische Basis in den USA ist inzwischen so verdünnt, dass sie das noch mehr im schrägen Licht darstellt. Und das ist schon eine unangenehme Entwicklung, die sich da entwickelt hat.
Lassen Sie uns auf die ethische Basis der Europäer kommen, wie die mit Afrika umgeht. Die Handelsverträge, die man mit Afrika schließt, ist das ethisch korrekt, Herr? Besser?
Ja, die Handelsverträge sind ja zum Teil, sofern wir überhaupt welche schließen, aber zunächst mal sind es die Zölle. Wenn natürlich die Orangen und Datteln aus Marokko mit 70% bezollt werden, um die spanischen Orangen zu schützen, ja, dann brauchen wir uns natürlich nicht wundern, wenn in Marokko sich die Wirtschaft nicht wirklich belebt. Also das Erste, was wir tun müssen, ist, dass wir, es gibt ja den Vorschlag, ich glaube sogar Entwicklungsminister Müller stützt den auch, der Freihandelszone Afrika, dass also die Afrikaner wirklich ohne Zölle nach Europa rein importieren dürfen. Natürlich sind da bestimmte Qualitätsregeln und Sicherheitsregeln sind natürlich notwendig, aber die Importeure müssen sich dann darum kümmern, wo die Dinge herkommen, müssen vor Ort auditieren, ob es eine Ordnung hat. Mhm. Und wenn wir nicht lernen, dass sich die afrikanische Wirtschaft entwickeln muss, dann wird Europa eine sehr, sehr harte Zukunft in diesem Punkt, nämlich des Bevölkerungsdrucks und des Migrationsdrucks haben.
Sie glauben also, es ist billiger, oder Sie schreiben, es ist klüger auf die Zukunft gesehen, diese Länder nicht weiter auszubeuten, sonst kommen die alle hierher und das wird für uns viel teurer.
Ja, würde ich ein bisschen enge Definition sehen. Ich sehe es erst einmal eigentlich als eine menschliche Pflicht, dass man auch, gut, wir Europäer haben die Zivilisation im jetzigen Maßstab eben erfunden, wenn man das so sagen kann, oder aufgebaut. Jetzt haben wir eine Situation, in der weitere 5 Milliarden Menschen ungefähr rein wollen. 2 Milliarden sind da vielleicht, oder 2,5 Milliarden, je nachdem, wie Sie es sehen, haben bereits einen akzeptablen Lebensstandard in unserem Sinn. So, und um diese 4 bis 5 Milliarden müssen wir uns natürlich kümmern. Die sehen das und natürlich ist es deren dann ganz normaler Wunsch, dass sie ähnlichen Lebensstandard im Sinne von medizinischer Versorgung, sauberes Wasser, gute Ernährung und so weiter erreichen wollen.
Aber die Ressourcen sind dafür auch nicht da.
Wer sagt das?
Naja, wenn alle auf dem Stand leben wollen wie Deutsche oder Amerikaner, dass, wenn das ganz China, ja, ganz Indien treibt.
Unseren Energiestandard dürfen sie natürlich nicht übernehmen. Ja. Aber es ist eine klimaneutrale Wirtschaft ist möglich. Das ist ja nun oft abgeleitet worden und gerade kommt wieder aus der Gruppe Fell und anderen, kommen die unter die Belege, dass klimaneutrales Wirtschaften ist möglich. Mhm. Ich meine auch deswegen, man muss sehr vorsichtig sein mit dem Wort Wachstum. Dass in solchen Nationen der Wohlstand wachsen muss, ist doch ganz selbstverständlich. Man muss dann nur Wachstumsmodelle haben, die
nicht unsere Fehler kopieren.
Genau. Steht schon mal im ersten Buch. Da vor 10 Jahren habe ich geschrieben, also wir müssen achten, dass Indien und China unsere Fehler nicht kopiert. So, was jetzt? In den 10 Jahren hat China so viel Beton verbaut wie USA in seiner ganzen Lebenszeit.
Mit den Folgen fürs Klima. Sie schreiben, wir dürfen nicht nur wütend sein, wir müssen aktiv werden. Fordern dazu auf, man möge doch seine Jugend nutzen, man soll auf die Straße gehen, man möge Druck machen von unten, auch neue Medien nutzen. Sie sprechen von Weak Economy, also von Economy auf Gemeinwohl, um keine Generationsschuld weiter auf sich zu laden. Was passiert denn, Herr Grassmann, wenn wir die Wirtschaft nicht gezähmt bekommen, wenn wir einfach so weitermachen? Das klappt, das hat immer so geklappt. Meine Großeltern hat immer, es ging immer weiter.
Ja, das ist sehr schwer vorherzusagen. Also die Wissenschaftler reden ja immer von oberhalb 2 Grad wird sehr kritisch. Aber das ist mir zu abstrakt. In meinem Buch ist eine Kurve, da haben Wissenschaftler die unterschiedlichen Extrema, die Wirbelstürme, die Trockenheiten und addiert. Und dann sieht man, die Kurve geht steil nach oben in den letzten 20 Jahren. Jetzt ist natürlich diese Addition umstritten. Kann man also einen Wirbelsturm und eine Dürre, kann man das überhaupt addieren? Und deswegen haben die Kurve vor 3 Jahren wieder aufgehört, was ich sehr schade finde. Ich schreibe jetzt gerade wieder einem der Klimaerforscher, sie sollen sich mal was anderes ausdenken als dieses Wort von 1 und 2 Grad. Das ist viel zu abstrakt. Das ist ja nur eine mittlere Temperatur. Das sagt doch überhaupt nichts, wie sich regional das Klima entwickeln wird. Also ich weiß nicht, ob jetzt da alle auf die Straße gehen müssen. Mir wäre es eigentlich wichtiger, dass wir die Organisationen, die sich um die Themen kümmern, auch unterstützen. Da gibt es nicht nur den Bund Naturschutz, der inzwischen auch kapiert hat, er muss sich ums Klima kümmern. Das war ja am Anfang nicht so. Am Anfang waren sie eher die, die gegen die Windräder waren und so weiter. Aber jetzt hat Bund Naturschutz das voll akzeptiert. Aber es gibt natürlich auch Finance Watch und es gibt die Verbraucherverbände und, und. Ich würde nur denken, es sollte sich jeder überlegen, welches Wertethema ihm am wichtigsten ist und entsprechende Organisationen unterstützen. Da gehört auf jeden Fall aus meiner Sicht auch mehr Demokratie dazu. Entschuldigung, da bin ich im Kuratorium. Dank dieses ersten Buches haben mich die da hineingewählt. Ein sehr interessanter Kreis, der natürlich den bundesweiten Volksentscheid fordert. Das ist aus meiner Sicht das allererste, wir müssen als Wähler durchsetzen, dass man uns eine sachliche Mitsprache gibt und nicht nur ein Kreuzchen, welcher Partei oder deren Personen wir gerade glauben.
Das ist Ihnen zu wenig Demokratie?
Ja, wir haben eine viel zu wenig Demokratie.
Mhm. Herr Grassmann, wo würden Sie sich denn politisch einordnen?
Was heißt das?
Naja, also sagen, sind Sie ein abtrünniger CSUler, der jetzt die Grünen wählt, oder sagen Sie, SPD habe ich mal, aber ich bin doch eher FDP, oder sagen, ich kann damit da nichts mehr anfangen. Mit rechts und links, ich verstehe es nicht.
Also rechts und links halte ich sowieso für völlig daneben. Und leider ist es eben so, jede Partei ist eine große Mischung unterschiedlicher Themen. Deswegen bin ich mit keiner zufrieden. Aber wenn ich Ihnen dann meine Parteihistorie erzähle, dann werden Sie überrascht sein. Also zum Beispiel bin ich vor 2 Jahren der FDP beigetreten, weil ich dachte, die hätten doch am ehesten die Möglichkeit, dieses Konzept, die Wirtschaft konsequenter zu
reformieren.
Und zu reformieren, am ehesten Interesse, weil es im Grunde ein liberales Konzept ist. Ne? Weniger Staat und mehr Selbstverantwortung.
Ja.
Ja, haben sie aber nicht akzeptiert, also bin ich wieder ausgetreten. Mhm. Ich bin auch in der ÖDP, die ist aber, man darf eigentlich gar nicht mehr sein, aber ÖDP bin ich noch, die auch jetzt den Artenschutz angetrieben hat. Sind wir manchmal zu extrem, aber ÖDP ist schon interessant, aber das gibt es halt in Bayern, das ist auf Bundesniveau weniger. Mit den Grünen bin ich gerade wieder, also mit Herrn Habeck, sehr, sehr verärgert. Warum ist es notwendig, dass er jetzt, ausgerechnet, wo es wieder um deren Markenkern-Klimadebatte geht, notwendig, dass er eine zu den Enteignungen eine Äußerung macht, die werden ihm ein Drittel seiner Wähler kosten. Das weiß doch jeder, dass eine Enteignung von Wohnungen überhaupt nichts bringt. Da wohnen Leute drin, die dann einen besseren Mieterschutz haben. Das ist doch die einzige Konsequenz. Also wenn, dann hätte er vorschlagen müssen, Enteignungen von Grundstücken, die nicht bebaut werden. Oder Selbstregelung der Wirtschaftsbranche, Bauindustrie oder vielmehr der Wohnungsindustrie, dass sie ein Drittel ihrer Profite jeweils neu investieren in neue Wohnungen. So, das sind Maßnahmen, die funktionieren. Aber zu sagen, ich bin jetzt für Enteignung von Wohnungen, wenn eine Gesellschaft da 300.000 hat. Also, ich habe mit den Parteien, mit allen meine großen Schwierigkeiten.
Was ist mit der CDU?
Also erstens, wir haben in Bayern CSU, das ist etwas besser. Da haben wir das, da kriegen wir manchmal Trostpflaster zu den Strapazen, die uns Frau Merkel da auferlegt. Aber ich bin jetzt froh, dass die CSU sich entschlossen hat, der bäuerlichen Monokultur, den Großflächen, nicht mehr diese Priorität einzuräumen und sich jetzt bemüht, auch dass diese Grundsatzthemen besser zu berücksichtigen.
Im Buch sprechen
die
Sie
Parteien allein reichen nicht. Wir brauchen mehr. Wir brauchen eine komplexere Demokratie, bei der wir mehr mitreden dürfen, als nur alle 4 Jahre eine Partei wählen.
Herr Grassmann, da bin ich absolut Ihrer Meinung. Und trotzdem nochmal, Sie sprechen im Buch auch in einem Satz Sarah Wagenknecht an. Können Sie mit den Linken was anfangen?
Also Sarah Wagenknecht fand ich insofern, ihr Buch über irgendwas mit Reichtum, fand ich sehr interessant, weil sie darin dieses Thema Erbe das erste Mal anspricht. Mhm. Denn die wenigsten Politiker, sie ist die einzige Politikerin, die ich weiß, die sich mal wirklich zu dem Thema Erbe geäußert hat. Ich fand es natürlich auch interessant, dass sie das Beispiel Carl Zeiss dabei mit erwähnt. Ich meine, sie hat es nicht ganz zu Ende gedacht, weil diese Aufsichtsstruktur von Zeiss hatte ja offensichtlich nicht genügt, sonst wäre Zeiss nicht in die Krise gekommen. Deswegen ist das Statut ja auch deutlich umgestellt. Heute kommen die Aufsichtsorgane nicht mehr aus der Politik, sondern aus der Wirtschaft bei Carl Zeiss. Aber ja, ich habe sie neulich erlebt beim Senat der Wirtschaft, sehr interessante Frau. Und mein Gott, also was heißt da links oder rechts? Das ist doch viel zu alt herbacken, da, wie die da in ihrem Parlament saßen. Das passt für mich nicht.
Mhm. Verstehen Sie die AfD?
Die Wähler verstehe ich. Ich habe ja viel mit Ostdeutschland zu tun und ein großer Teil ist halt Protestwähler. Wir haben nun mal diese unglückliche Entscheidung im September 2015 der totalen Grenzöffnung. Das ist natürlich jedem, der allgemein in Recht und Verfassung ausgebildet ist, von vornherein ein Gräuel, sowas zu machen. Aber ich meine auch, also bei Frau Merkel meine ich immer, dass ein Teil ist, dass sie ihre ganze Ausbildung in den ersten 30 Jahren ja war total anders. Ich hatte manchmal den Eindruck...
In einem anderen Staatsmodell.
Ja, klar. Mhm. Ich hatte manchmal den Eindruck, dieser dramatische Unterschied zwischen den Problemen der Flüchtlinge aus Nahost und der Situation in Afrika war ja nicht so geläufig. Also das Problem war ja nicht, dass wir dann für die Syrer und diese Staaten da die Grenzen einfach geöffnet haben, sondern das Problem war, dass natürlich sofort die weltweit bestens organisierte Schlepperorganisation oder Struktur das sofort aufgegriffen hat und den Leuten klarkommt. Also es haben zu der Zeit, war ich in den USA, habe ich meine Analyse des FBI gelesen über weltweite Schlepperkriminalität, und die haben das zu dem Zeitpunkt als größer eingeschätzt als die weltweite Drogenkriminalität. Muss man sich ja vorstellen, von den 65 Millionen Flüchtlingen ist ja nur ein kleinerer Teil bei uns. Der andere betrifft Australien und betrifft die Bewegungen innerhalb Afrikas. Wenn Sie Südafrika anschauen, Südafrika leidet unter dem ständigen Flüchtlingsdruck aus dem Norden, der ständig die Fortschritte wieder auffrisst und so. Also ich hatte den Eindruck, dass ihr die globalen Gefahren dann nicht so richtig bewusst waren. Das Schlimme ist, dass das natürlich den europäischen Einigungsprozess gestoppt hat. Weil die osteuropäischen Länder, die natürlich jahrhundertelange Erfahrungen haben mit dem Druck des Islam und so weiter, von vornherein blockiert haben. Und vor der Situation stehen wir im Moment, dass die Europäische Union ein sehr fragiles Element ist, weil in bestimmten Grundwerten, wie müssen wir nämlich mit Grenzen und wie müssen wir mit Migrationsfreiheit umgehen, da kein Konsens besteht.
Ist für Sie das Projekt Europa am Kippen, am Scheitern?
Ich hoffe es nicht, es geht ja nicht ohne Europa. Natürlich, alle großen Strukturen gehen irgendwann unter. Römische Reich ist auch mal untergegangen, auch Europa kann untergehen. Mhm. Ja, was kommt denn dann? Kommen dann unter chinesische Strukturen? Also ich hoffe das nicht, ich hoffe vielmehr, dass leider ist auch der Brexit ja nicht als Wake-up-Call verstanden worden. Auch die sind ja wegen dem Migrationsthema nach dem Motto, die Europäer, die sind uns da zu liberal und sie hatten ja schon die Belastung aus der 1 Million Polen, die sie in der ersten Phase gekriegt haben, wo die anderen Länder noch gesagt haben, Polen, das nehmen wir erst in 10 Jahren, hatte die damalige Labour-Regierung die sofortige Freiheit für die Polen. Und damit hat England dann fast 1 Million Polen reingekriegt. Das hat natürlich Gefühle erzeugt und da war nicht überall gern gesehen. Aber dieser Wake-up-Call Brexit, dass eigentlich wir uns überlegen müssen, wie bauen wir das Europa so, dass es auch für Großbritannien akzeptabel ist, der ist bisher noch nicht gehört worden.
Herr Grassmann, ich möchte Sie zum Schluss des Gesprächs nochmal auf Siemens ansprechen. Ich erinnere mich an ein Gespräch Joe Kaeser beim Heute-Journal. Da wurde Joe Kaeser ziemlich maßgenommen, weil er es gewagt hatte, nach Russland zu fliegen. Siemens baute oder hat ja in Russland auch, glaube ich, an Atomkraftwerken mitgearbeitet. Jetzt hat Mercedes-Benz in Russland ein neues Werk eröffnet. Wie finden Sie so etwas, dass Spitzenmanager einfach sagen, auch wenn die politische Lage im Moment schwierig ist, wir Handel, Wandel, das gehört zusammen, das machen wir. Ist das eine gute Idee?
Ich halte wenig von Embargos. Ich war ja vor einem Jahr in Kuba. Kuba hat jetzt 50 Jahre Embargos. Das Einzige, was damit erzeugt wurde, ist Armut. Knöchelharte Armut. $30 pro Kopf Mitteleinkommen. So, und das Einzige, Sie können natürlich immer nur dann Fortschritt erwarten, wenn auch ein gewisser Wohlstand entsteht. Kaeser war sicher nicht wegen eines Atomkraftwerks in Russland, das ist lange Zeit her, aber aus anderen Gründen. Es gibt da bestimmte Grenzen, da wird es sehr heikel. Also das, was in Saudi-Arabien passiert und so, da wird schon sehr, sehr heikel. Da möchte ich die Entscheidung anderen überlassen und bin froh, wenn ich sie selbst nicht treffen muss. Aber jetzt mit Russland total zu blockieren, nach dem Motto Krim und... Das führt dazu, dass sie als globales Wirtschaftsunternehmen dann gar nicht mehr handlungsfähig sind. Ja, Herr Kleinfeld hat mal gesagt, naja, wenn wir in allen Ländern, die Korruption haben, aufhören wollen, Geschäfte zu machen, sind es 100 Länder. Ja, wenn Sie 100 Länder weglassen, dann ist die ganze Größenrelation stimmt dann nicht mehr. Mhm. Sie müssen da irgendwo schon mal im Strom schwimmen. Sie können nicht meinen, als Wirtschaft können wir das korrigieren, was die Politik und die Wähler nicht selber korrigieren können.
Herr Grassmann, vielen Dank fürs Kommen. Eine allerletzte Frage an Sie. Sie fordern in Ihrem Buch ja einen Werte- und Ehrenkodex und ein Umdenken bei der Wirtschaft, über die Verbände gedrückt, aber auch von der Politik erkannt und von der Bevölkerung über den Volksentscheid auf den Weg gebracht. Glauben Sie, wir kriegen auf diesem Planeten noch die Kurve? Oder um es mal böse zu formulieren, macht die Erde in 150 Jahren eine Menschendiät?
Also ich tue alles dafür, dass wir die Kurve kriegen. Habe am übermorgen eine Pressekonferenz, bei der ich auch Fridays for Future und die Jugend eingeladen habe. Hatte mit dem vor kurzem auch ein Gespräch. Ich hoffe, dass ein Buch wie dieses mit dazu beiträgt, dass die Möglichkeiten erkannt werden. Ich persönlich bin überzeugt, das gilt schon für mein Buch vor 10 Jahren. Wenn wir da konsequent zu Volksentscheid und zu dem branchenspezifischen Wertekodex oder Verpflichtungen gekommen wären. Es ist wichtig, dass man nicht so allgemeine Regeln, die sind, greifen nicht. Sie müssen da runter auf die einzelne Branche und müssen in der einzelnen Branche klären, was zu tun ist. Also die Selbstregulierung von Branchen kombiniert mit dem Volksentscheid, bin ich überzeugt, kann eine Menge korrigieren. Und am Schluss wünschen wir uns mal Politiker, die sich auch trauen, ohne Rücksicht auf ihre persönliche Zukunft, die sich auch trauen, harte Gesetze zu machen.
Peter Grassmann, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen, es war sehr interessant.
Das war eine weitere Ausgabe von KenFM im Gespräch. Unser Gast Peter Grassmann zähmt die Wirtschaft. Noch ist es kein Befehl, sondern eine Aufforderung, richtet sich nicht nur an die Bevölkerung, sondern vor allem an die Vorstände, an die Verbände, das Buch lesen und sich die Frage stellen, ob das, was man macht in seinem jeweiligen Amt, egal wie viel Zwängen man unterlegt, ob das eigentlich enkelkompatibel ist. Mein Name ist Ken Jebsen und meine Zielgruppe bleibt der Mensch.